Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Also vielleicht ist wirklich nochmal diese Ebene irgendwie, dass du halt 10 Jahre noch älter sein musst. In meinem Freundeskreis war das irgendwie auf jeden Fall ein Riesenthema, okay. Als es irgendwie rauskam. Aber es ist ja auch auf Social gab es ja...
Ich habe es überall gesehen. Ja, es war mega der Hype.
Ich habe gar nichts davon mitbekommen.
Echt nicht? Okay.
Sag mal, Lisa und Laura, auf welche Serie freut ihr euch 2025 eigentlich am meisten?
Möchtest du zuerst?
Kann ich. Andor, tatsächlich. Kommt ja endlich, haben jetzt ja schon 2 Jahre, glaube ich, gewartet, kommt die neue Staffel raus. Und es ist ja quasi schon die letzte Staffel. Andor war ja von vornherein auf 2 Staffeln geplant. Und am Ende der ersten Staffel wurde ja einiges offen gelassen. Beziehungsweise wir wissen ja eigentlich auch schon, was tendenziell am Ende passieren muss, weil es ja auf Rogue One hinarbeitet. Aber jetzt wird die Struktur auch nochmal verändert. Also es geht ein bisschen in so größeren Zeitsprüngen voran. Ich bin gespannt, wie die das umsetzen. Und ja, ich mochte Andor. Ich glaube, wir mochten ja alle irgendwie Andor.
Das ist die beste Star-Wars-Serie.
Es ist auch, also sagst du es jetzt so aus persönlichem Empfinden oder aus ist es gerated?
Beides,
auch?
Ich glaube. Ja, objektiv stimmt, ne? Ist das die beste und auch subjektiv finde ich
die beste. Finde ich auch, tatsächlich.
Oder die einzig gute Star-Wars-Serie, würde ich sagen.
Einzig gute? Ja. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden.
Ich weiß nicht, vielleicht, das war ja einer auf unserer Liste.
Ja, genau.
Oh,
deswegen,
Spoiler.
Da freue ich mich drauf. Ich habe aber auch gesehen, ich bin jetzt ja neuerdings im Apple TV Plus Game ein bisschen vorzufinden auch. Und es kommt.
Ich habe geinfluenced.
Laura hat geinfluenced, also das muss man wirklich so sagen.
Mit Nachdruck.
Laura hat erwähnt schon seit Jahren, dass wir uns Apple TV Plus mehr angucken sollen. Und es kommt jetzt, ich glaube Ende März, kommt eine Serie namens The Studio raus und da ist so ein bisschen so eine Spielt-in-Hollywood-Serie, also ein bisschen so Behind-the-Scenes von den Hollywood-Produktionen. Und ich glaube, die ist von Seth Rogen. Auf jeden Fall spielen Catherine O'Hara und Catherine Hahn mit, was es für mich schon mal sehr interessant macht und es sah irgendwie ganz witzig aus. Und
ist das diese Parodie aufs MCU? Oder?
Aufs MCU nicht, aber auf so generell halt so Hollywood. Es spielen auch, da wird auch ganz viele Cameos geben. Ich glaube, in dem Trailer war schon Martin Scorsese, also dass die Stars quasi kommen und sich selber spielen. Oder vielleicht wie bei Only Murders so quasi überhöhte Versionen von sich. Und das sah ganz lustig aus. Jetzt habe ich mir noch die neue Game of Thrones Serie, A Knight of the Seven Kingdoms, soll ja rauskommen. Und ich habe noch einen Cringe-Watch, auf den ich mich freue, aber ich weiß nicht, dann werde ich, glaube ich, gleich herausgeschmissen, wenn ich sage.
Ey, jetzt hast du es schon so angeteasert, jetzt musst du es sagen.
Wissen.
Laura, du wirst mich hassen dafür. Manchmal zwinge ich ja Laura dazu, Sachen zu gucken.
Oh Gott.
Nein, ich zwing dich nicht, aber das Ding ist so, ich erwähne manchmal, dass ich was gucke und dann ist Laura so, hey, ich guck das auch. Aber manchmal kommt es auch dazu, dass ich es noch nicht so weit geguckt habe, dass ich sagen kann, dass es im Zweifel zwar nochmal schlecht wird.
Ey, ich habe so mir schon schlimme Serien
mit
dir schon geguckt.
Was First Kill geguckt, aber das habe ich auch aufgehört zu gucken. Weil,
das habe ich auch aufgehört zu gucken.
Genau. Und weißt du noch, was du letztes Jahr geguckt hast, weil ich gesagt habe, dass es gut ist?
Nee.
Maxton Hall.
Oh mein Gott.
Und es war diese deutsche Serie, die richtig international richtig abgegangen ist. Es hat eine richtig krasse Fanbase. Es ist so eine Serie, die spielt in so einem Elite-Internat und dann kriegt so eine Normalo-Person ein Stipendium und dann gibt's da einen krassen Rich Guy, der richtig böse zu ihr ist und dann ist aber natürlich so eine Attraction da. Und ich glaube, ich habe die geguckt und war so, irgendwie bin ich so voll into it. Ich weiß nicht, irgendwie gucke ich das jetzt. Und dann hat Laura das halt geschaut und Laura so, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und ich so im Nachhinein, vielleicht war es gar nicht so gut. Und dann habe ich jetzt geschaut, aber was für Serien rauskommen werden nächstes Jahr. Und es kommt halt die nächste Staffel raus. Und ich war so, scheiße, ich freue mich da schon ein bisschen drauf, das weiter zu gucken. Deswegen muss ich jetzt vielleicht nochmal in Staffel 1 reingucken und schauen, ob es wirklich so schlecht war. Aber im Zweifelsfall ist es halt mein so Guilty Pleasure Watch.
Ja, dafür verstehe ich es ja auch. Aber es ist halt, also wenn man es versucht, objektiv zu betrachten, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut.
Wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie war ich schon so, schön, es geht weiter mit dieser random Internatsserie. Aber was habt ihr denn so auf euren mentalen Listen?
Auf diesem unbekannten Streaming-Service namens Apple TV Plus gibt es ein paar Sachen, auf die ich mich freue. Also Ende des Jahres kommt die nächste Staffel von Slow Horses. Das ist ja eine meiner Lieblings. Ich schaue einfach irgendwas Serien und also ich habe die schon so oft jetzt durchgesuchtet. Ich weiß gar nicht wie oft.
Oh, krass,
genau, dann kommt auch Stranger Things raus. Da freue ich mich sehr.
Das habe ich auch schon wieder vergessen, dass es existiert noch überhaupt, ehrlich gesagt.
Oh, nee, ja. Oft genug erinnere ich mich und freue mich ein bisschen dann, dass es existiert. Dann auf eine Serie, auch auf Apple, habe ich richtig, richtig Bock, und zwar Chief of War mit Jason Momoa. Da geht es um einen Chief in Hawaii, und dann geht es um die Indigene. Genau, der ist in War. Okay. Es geht um die indigene Bevölkerung, und das ist okay. Halt so ein Herzensprojekt von ihm, und ich glaube, das wird gut, weil ich glaube, wenn es ein Herzensprojekt von jemandem ist, ich glaube, da ist dann immer irgendwie was dabei, wo man denkt, ja, okay, geil.
Okay, vielleicht gucke ich dann ja auch rein, jetzt wo ich Apple TV Plus Girl bin.
Ja.
Vielleicht ist es jetzt auch meine neue Serie.
Und dann kommt natürlich unser Lieblingsschauspieler aller Zeiten, kommt wieder
Robert
mit einer...
Pattinson?
Nein. Maxi Mund. Ach so, How to Sell Drugs Online Fast, die nächste Staffel.
Ach, da gibt's auch noch mehr Staffeln.
Ja.
Ah, okay.
Die kommt jetzt auch bald auf Netflix. Ich glaube, lass mich lügen, im Mai oder so.
Ich höre gerade zum ersten Mal, dass es dann noch eine dritte Staffel gibt.
Ach so.
Weil das war ja eigentlich auch ziemlich gut abgeschlossen, aber ja. Nach dem Erfolg wahrscheinlich.
Es gab ja auch diesen einen Film noch, ne? Irgendwie diesen Spin-off-Film. Genau, ja. Hab ich aber nicht geschaut.
Ja, doch, den habe ich auch gesehen. Maxi war ja auch schon mal bei uns hier im Podcast, wenn du dich erinnerst. Und ich mag einfach Maxi gerne.
Wir können ja mal wieder einladen. Ja. Shoutout an Maxi.
Genau.
Komm in unseren Podcast.
Ja.
Es läuft gerade eine Werbung mit ihm, und da freue ich mich auch immer, wenn ich ihn sehe.
Ah ja, für
normalerweise ärgere ich mich immer über Werbung, aber gar nicht.
Ja, der ist einfach gut. Ja. Also kann man nicht sagen, ich finde, das ist einer der besten Schauspieler, die wir in Deutschland haben.
Krass. Also ich freue mich natürlich auch auf Andor, die einzig gute, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, Star Wars Serie auf Disney Plus. Und vielleicht bekommt ja die Serie, die zweite Staffel, jetzt endlich mal so die Fanbase und die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Die erste Staffel wurde ja von der Kritik sehr gelobt, aber flog so ein bisschen unterm Radar. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht haben die Leute gesagt, so eine Serie über Andor Cassian ist ja langweilig, brauche ich nicht. Aber da habt ihr ganz schön was verpasst. Also
aber vielleicht auch, weil es nicht so dieser klassische, man konsumiert es schnell Content ist, den die Leute vielleicht bis dato dann von einigen Serien irgendwie gewohnt waren. Dann waren die so, oh mein Gott, eine komplexe Handlung mit krassen Bildern. Was ist hier los? So, weiß ich nicht.
War das ein Kopfschütteln von dir?
Nee, ich hab's nicht gesehen.
Also von, du guckst immer nur Star Wars, wenn wir dir sagen, dass du irgendwas
gucken. Aber Rex and Hall gucken, naja, okay. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Ja, vor 2 Wochen haben wir ja über die besten Filme von 2024 gesprochen, und da muss man natürlich dann auch gleich einen Vidcast oder einen Podcast über die besten Serien machen. Normalerweise hätten wir jetzt hier so eine Regel, dass wir nur neue Serien nehmen oder finale Staffeln, aber das haben wir für diese Ausgabe über den Haufen geworfen, damit wir unsere Lieblingsserien auch mit reinnehmen können. Eine Regel aber hat es trotzdem geschafft, nämlich keine Spoiler, zumindest versuchen wir das.
Ich war gerade so, habe ich eine Regel verpasst, die ich hätte beachten müssen.
Ja, genau. Aber dann, vielleicht erinnerst du dich dann, ich erinnere dich auf jeden Fall dran, nämlich, das ist Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac und laut deiner Top 3 auch großer Disney-Plus-Fan.
Ja, anscheinend aus Versehen. Ja. Ich weiß, es ist mir auch erst dadurch bewusst geworden, als ich die Sachen zusammengestellt habe. Also, ja.
Sachen gibt's. Dann neben ihr sitzt Laura Samide, in unserem Team Expertin für Dramaturgie. Dieses Mal keine Serie von Apple TV Plus auf deiner Liste.
Ja,
was ist da los?
Was ist dieses Jahr passiert?
Ja, ich habe zu viel Wow geguckt.
Wow.
Okay. Und dann gibt's noch mich, Fabian Douglas. Ich bin traditionell eher Film- als Seriengucker, aber trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, 3 Serien für meine Top-Liste zusammenzukriegen. Aber bevor wir dann zu dieser Top 3 kommen, erstmal ein bisschen Werbung. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Das ist natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Und damit aus der Werbung zurück zu, oder erstmal her zu unserer Top 3, zu unserem dritten Platz. Lisa, fangen wir doch mal mit dir an. Du hast dir Skeleton Crew rausgeguckt. Das läuft auf Disney Plus von John Watts. Ja, die das ist eine Star Wars Serie, die spielt nach dem Fall des Imperiums. Eine Gruppe Kinder machen auf ihrem Heimatplaneten eine mysteriöse Entdeckung und verirren sich daraufhin in der Galaxis. Jetzt müssen sie so schnell wie möglich wieder nach Hause kommen und zum Glück hilft ihnen dabei ein geheimnisvoller Mann, nämlich der wird von Jude Law gespielt. Zum Glück, Fragezeichen. Ja, die Serie wurde ja so ein bisschen angeteasert als die Goonies im Weltraum. Mhm. Ich weiß nicht, als du die Prämisse gehört hast, warst du da gleich sold oder wie hast du das gewonnen?
Also ich war am Anfang, glaube ich, ich war gar nicht so sold, glaube ich, bei Skeleton Crew, weil ich glaube, das kam in so einer Phase, wo der Content so ein bisschen, oder ich sag ja schon Content, wo die Serien auf Disney Plus von Star Wars schon so ein bisschen einfach contentmaschinenmäßig rausgeballert wurden. Und dann war man so ein bisschen so, ja, jetzt kommen wir über die 10.000. Star Wars Serie und ja, keine Ahnung. Und ich glaube dann so selbst dieses Konzept von so, es sind jetzt Kinder, wow, war ich halt so, das ist schon ganz cute, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so meine neue Serie wird. Und ich muss auch sagen, ich glaube, du hast ja gerade schon gesagt, du hast nicht so viele Serien geschaut und ich habe dieses Jahr auch nicht so viele Serien geschaut wie sonst. Ich glaube, wenn ich noch ein paar, es gibt tatsächlich noch ein paar Serien so out there quasi, wenn ich die gesehen hätte, wären die wahrscheinlich vielleicht sogar eher in meinen Top 3 gelandet. Aber Skeleton Crew hat mich jetzt echt überrascht irgendwie. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, was du gleich sagst, Fabian, weil du eben zweimal behauptet hast, dass es nur eine gute Star Wars-Serie gibt. Aber ich würde sagen, dass Skeleton Crew auf jeden Fall in meinen Top-Star Wars-Serien ist. Weil ich finde, es ist so eine total frische Herangehensweise. Also man kennt, also klar, es gibt viele Sachen, die man kennt. Und vor allem am Anfang wird man ja auch mit Easter Eggs irgendwie zugeballert. Also auch, wo es dann so Szenen gibt, die...
Die sind alle so über meinen Kopf hinweggeschossen.
Also Laura so, was bedeutet das? Das ist eine normale Serie.
Ich habe zwischendrin Lisa gefragt, muss ich eigentlich dieses Raumschiff kennen?
Am Ende gab es ein Raumschiff, wo es ein bisschen so eine Tentative war. Aber am Anfang, da warst du, glaube ich, noch nicht da, als du das gefragt hast. Anyway, aber es ist ja spannend zu wissen, dass man dann anscheinend auch mitkommt, wenn man keine Ahnung hat, was dann zum Star-Wars-Universum abgeht. Weil ich finde nämlich auch, dass die Serie so ein bisschen das ist, was man, oder was ich so dachte, wo Star-Wars mehr in die Richtung gehen wird, was ja auch in Andor eigentlich so ein bisschen war, dass man die Welt nimmt und vielleicht auch die Konstrukte von dem Star-Wars-Universum und dann quasi daraus halt neue Sachen erschafft. Und sonst war es ja immer so, hey, hier ist diese neue Serie und hier ist Obi-Wan Kenobi und hier ist diese andere Person, die wir kennen und hier ist dieser Plot, den wir schon hatten. Und dann ist man halt immer so, wieso macht ihr denn die neuen Sachen? Ihr habt, diese Welt ist so riesig und ihr könnt euch irgendwie so viele coole Sachen ausdenken, die halt darin spielen. Und es gibt auch Planeten ohne Sand und man muss nicht immer alles auf Sandplaneten machen. Und
es gibt so viele Fische, die wir noch nicht für irgendwelche Fischköpfe verwurstet haben.
Genau, es gibt so viele Fischarten, Laura, die noch irgendwo raufgesetzt werden könnten, auf den Kopf von Wesen. Side Fact, Laura sagt immer, dass bei Star Wars alle aussehen wie Fischköpfe.
Nein, das sage ich nicht. Ich sage, es hat einfach, also es gehört ja eben quasi auch zu Star Wars dazu, dass man immer irgendwann auf einem Planeten landet, wo ganz viel so ein Melting Pot ist. Mhm. Und da sind immer Fischköpfe dabei.
Also so ein Fischkopf ist da schon immer mal wieder dabei. Das kann man, glaube ich, so... Ja. sagen. So, jetzt muss ich ja ganz krass auf mein Handy gucken. Ich bin auch mit dieser neuen Technologie ein bisschen überfordert, dass ich ja meine Notizen auf meinem Mini-Handy-Mac-Mini-Face habe. Was soll ich noch sagen? Das habe ich ja schon erwähnt. Ach genau, ich fand die Produktionsqualität auch echt gut irgendwie von der Serie. Und ich mochte diese Dynamik von diesen Kindern so. Also es hat ja wirklich so ein bisschen diesen Goonies-ET-Vibe tatsächlich. Und man hat ja wirklich die Galaxie so durch die Augen gesehen von den Kindern, die das auch zum ersten Mal entdecken. Und ja, irgendwie fand ich es einfach lieb. So, ich habe es gerne geschaut und ich war trotzdem auch tatsächlich immer so, also immer gespannt so auf die nächste Folge. Ich habe einen ganz großen Teil in einem Rutsch geguckt. Ich war dann schon so, ich muss jetzt schon wissen, wie es weitergeht. Auch wenn ich so von der offensichtlichen Handlung weiß, was passieren wird. Aber so, wie es passiert, hat mich dann schon interessiert.
Ich glaube, Disney hatte lange Zeit, oder Lucasfilm muss man ja sagen, hat sich lange Zeit nicht getraut, so eine Serie mal rauszubringen. Hm. Die so low stakes ist, wo es nicht um den nächsten größten Plot geht, um das Schicksal der Galaxis oder so. Und ich finde, das tut Star Wars auch mal gut. So eine, also ich meine, wir reden jetzt hier davon, dass es so eine super frische Sache sei, aber witzigerweise in der ersten Folge spielt das Ganze ja so in Suburban Star Wars.
Mm. Ja, das war
so 50er Jahre Style, so ganz frisch ist es dann doch nicht. Aber ich weiß nicht, so Goonies im Weltraum, so ein bisschen der Schatzplanet, quasi, also die Schatzinsel im Weltraum, fand ich eigentlich schon ganz cool.
Ja, auch mit Jude Law dann und so, ne? Ich meine, gut, Piraten gab es ja auch schon vorher im Star Wars-Universum, also bei Mandalorian und so. Mhm. Aber einfach, trotzdem war es irgendwie, weiß ich nicht, fand ich es trotzdem neu-isch.
Laura, du hast ja vorhin gesagt, dass Lisa dir ab und zu so Serien empfiehlt, die nicht so ganz deins sind. Mhm. Würde die Serie dazu gehören? Also ist es dann eher deine Hassserie oder?
Nee, gar nicht. Ich fand's auch sweet. Also ja. Ich habe das wirklich bis zum Ende auch durchgeguckt.
Oh, Laura, bist du jetzt Star Wars-Fan?
Nein.
Okay.
Nein, also es gibt ja, das Ding ist ja auch, ich würde mich gar nicht als Nicht-Star Wars-Fan bezeichnen. Ich habe einfach nur mit Star Wars ganz oft genau die Probleme, die du eben gerade angesprochen hast.
Das ist immer das Gleiche.
Dass immer das Gleiche passiert. Und deshalb bin ich halt irgendwann, bin ich bei Star Wars halt so raus, weil es interessiert mich dann nicht mehr. Ich habe dann noch so Obi-Wan Kenobi habe ich mir noch angeguckt. Ach, stimmt, und ich glaube, ich habe, also Andor habe ich nicht gesehen. Ich habe noch Mandalorian gesehen, aber es war irgendwie, ja, also es irgendwie hat mich das dann irgendwann nicht mehr so, das, also die neuen, dieses neue Universum hat mich einfach nicht mehr so abgeholt.
Ja, fair, okay.
Ja.
Also, ich dachte, du magst Star Wars generell nicht, weil so viele Fischköpfe überall sind.
Nein, ich mache mich nur super gerne über Star Wars lustig.
Ja, okay.
Das ist nochmal was anderes. Ja.
Aber Fabian, würdest du dann sagen, also mochtest du Skeleton Crew dann nicht? Also, oder?
Ich habe nur die ersten zwei Folgen.
Ah, okay.
Okay. Ja. Ich habe mehr geguckt als du.
Ja, tatsächlich.
Oh mein Gott. Okay, weil du ja gesagt hast, dass es halt, also vielleicht, wenn du es jetzt guckst, würdest du auch sagen, das ist
ich
eine der.
Ich kann tatsächlich noch kein Urteil fällen über die Serie. Also ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und ich hatte auch Lust, weiter zu gucken. Ich hatte irgendwie nur, ja, weiß ich, keine Zeit, weil das ist so eine Serie, die würde ich dann nur für mich gucken. Also so gemütlich auf der Couch. Es ist aber so eine Wohlfühlserie, ja, die auch voll gut in die Weihnachtszeit reingepasst hat, wo sie ja rausgekommen ist. Aber vielleicht auch so ein bisschen dadurch, dass, also es ist halt eine Wohlfühlserie, die dramaturgische Fallhöhe ist nicht besonders groß.
Der heilige Gral ist es jetzt auch nicht,
ja,
aber es ist ganz fluffig.
Vielleicht war das auch so der Grund, warum ich mir so gedacht habe, ja, die guckst du dann halt, wenn du mal Zeit hast. Ja, wenn irgendwie Serienflaute ist oder so, oder wenn mir langweilig ist. Und dadurch hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis, ich muss die gucken, weil sonst kann ich nicht mitreden oder sonst verpasse
ich irgendwas. Ich habe ja auch immer noch nicht Acolyte weitergeguckt, fällt mir gerade wieder so ein. Habe ich ja schon vor 3 Podcasts versprochen.
Na, ich glaube, jetzt musst du es auch nicht mehr gucken, jetzt wo sie gecancelt wurde.
Aber ich muss es noch beenden in meinem Kopf so.
Aber ich fand das jetzt auch, dass, also es hatte schon auch eine Fallhöhe. Also so ist es nicht, dass es gar keine Fallhöhe hatte. Ich glaube, es wird später erst etabliert. Ich glaube, die ersten, gerade wenn du nur die ersten zwei Folgen geschaut hast, kommst du, also da passiert noch sehr viel mehr. Also ich glaube, dass es sich lohnt, mehr als die ersten zwei Folgen zu gucken, weil sich danach dann nochmal ein bisschen verändert. Also ich würde nicht behaupten, dass die Fallhöhe zero ist.
Ich meinte eher so im Universal.
Du meinst im Star Wars
Universum? Im Star Wars Universum.
Ach so, okay. Ja, dann, das weiß ich
nicht. Also ich meine, who knows? Ich weiß nicht. Vielleicht kommt ja auch am Ende raus.
Drei Planeten.
Ja, genau. Oder keine Ahnung. Es kommt raus, dass sie, keine Ahnung, auf ihrem Planeten da, dass da in Wirklichkeit Palpatine geklont wird. Man weiß es nicht. Aber das
fand ich
kein Spoiler.
Das doof. Aber das wäre, weißt du?
Ja, klar wäre das doof, aber das hat Lucasfilm ja bisher auch noch nicht davon abgehalten, dumme Sachen in ihre Serien einzubauen.
Ja, das ist ja. Genau, das ist das Problem.
Es ist witzigerweise, ich habe da zumindest noch nichts zu gefunden, bisher noch nicht klar, ob es eine zweite Staffel geben wird oder nicht. Ich meine, es ist jetzt relativ gut angekommen, insofern, warum
nicht?
Ich
glaube, die Zahlen waren nicht so gut, aber an
echt
sich
nicht?
Also habe ich so mitbekommen, also es gar nicht so viele Leute geschaut haben. Aber ich habe auch jetzt, das Letzte, was ich gelesen hatte, war auch, dass es noch nicht safe ist, aber dass es an sich schon Ideen gibt, das weiterzumachen. Also ja.
Müssen wir abwarten, schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass du sagst, ja.
Nee, vielleicht bin ich auch nicht auf dem aktuellen Stand, aber das letzte Mal, als ich so gelesen habe, war halt auch so, ja, mal schauen.
Aber die Content-Maschine muss ja immer gefüttert werden, insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das Lucasfilm auch.
Wobei sie ein bisschen langsamer jetzt die Sachen rausbringen wollen. Also
angeblich.
Sowohl angeblich bei Star Wars als auch bei dem anderen MCU. aber mal gucken, vielleicht. Aber ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn es nochmal eine Staffel gibt.
Alles klar. Dann kommen wir zu Lauras drittem Platz, nämlich Nobody Wants This auf Netflix von Aaron Foster. Darin geht es um eine agnostische Podcasterin, Joanne, und einen Rabbiner, die sich ineinander verlieben. Und die Serie beginnt damit, dass Joanne von einem Date wegläuft, ohne sich zu verabschieden. Und habe ich dann innerlich gleich die Augen verdreht. So, es wirkt so ein bisschen selbstverliebt, ein bisschen narzisstisch. eigentlich rundherum furchtbar, aber warum funktioniert Nobody Wants This trotzdem? Also warum ist das trotzdem so eine super Serie?
Ist es Hot Priest 2.0?
Vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, schon ein bisschen. Also okay. Ich meine, es ist halt, also ich glaube, da sind zwei Sachen passiert bei Nobody Wants This. Auf der einen Seite ist es halt irgendwie, King Adam Brody ist wieder da, so. alle Millennials sind, also alle, die halt Gilmore Girls und The OC halt irgendwie damals geguckt haben, sind halt so, oh mein Gott, Adam Brody ist immer noch hot. Krass.
So habe ich mich gefühlt, aber nicht mit dem Hot jetzt, aber so, die Person ist wieder da, als Cameron Diaz wiedergekommen
ist. Ja, genau, das ist so ein ähnlich, ne? Also man hat einfach mal so ein es ist so, das ruft total nostalgische Gefühle auf einmal so hoch, wenn man so denkt, oh ja, stimmt. Und ich meine, Adam Brodys Karriere war ja jetzt nicht so krass, ne? Also der ist ja wirklich danach dann irgendwie so ein bisschen verschwunden. Ich glaube, der war noch in Mr. und Mrs. Smith. Und da war dann, glaube ich, noch so ein bisschen die Idee, dass dann danach so seine Kinokarriere gestartet wird. Aber dann ist da nicht mehr so viel passiert.
Ich kann jetzt auch nicht sagen, wo der überhaupt drin war.
Also noch. Der hat noch einmal, ich habe den einmal noch bei New Girl, bin ich irgendwie über ihn gestolpert. Da ist er in einer Folge mal dabei. Aber ansonsten weiß ich keine Ahnung, was der gemacht hat die ganze Zeit. Der hat bestimmt Sachen gemacht.
Cameron Diaz,
genau.
Ist aber auch schwer, wenn du in einer Serie irgendwie groß wirst. Das ist, schaffen die wenigsten dann, den Sprung aus der Serienwelt in die Filmwelt zu schaffen.
Das stimmt. Also
von gar kein Diss jetzt gegen Adam Brody.
Das stimmt. Aber der ist ja nicht nur, also der war ja so das, der Urbegriff von dem coolen, nerdy Boy Next Door. In den ja, 90ern, 2000ern. Also durch Gilmore Girls und OC. Naja, egal. Auf jeden Fall, er ist wieder da. Ich fand die Serie mega entertaining. Also die ist so, also da sind Witze dabei, wo ich wirklich irgendwie sehr, sehr laut lachen musste. Und das war halt so eine Feel-Good-Serie. Und ich finde, manchmal tun wir ja so romantische Serien irgendwie so ab und sagen, ja, mein Gott, das ist halt so, dieses romantische Genre ist ja irgendwie nicht so relevant und ist nicht artsy genug für uns und so weiter und so fort. Finde ich nicht, weil wenn du eine Romantic Comedy richtig, richtig gut erzählst, das ist hohe Kunst. Und ich finde, Nobody Wants This hat das wirklich, also einen Nagel auf den Kopf getroffen, weil wer wusste irgendwie, dass wir genau dieses Paar irgendwie sehen wollen und dann eben noch diese ganze Komponente mit drin, dass er halt irgendwie Rabbi ist und es wird wahnsinnig viel auch über seine Kultur dann irgendwie nochmal erklärt, weil sie ja auch wie so Fish out of water da so eintaucht und das hat dem Ganzen nochmal, dem Ganzen auch nochmal irgendwie was super cool, interessantes, eine andere Ebene verliehen, weil man das auch so, also eigentlich selten irgendwie in Serien so thematisiert. Und es gibt weiter am Ende in dieser Staffel, also die zweite Staffel ist schon confirmed, by the way. Genau, und da gibt es eine Folge, wo dann seine Mutter reinkommt. Und das ist mit Abstand, es ist so lustig. Ich weiß gar nicht, ob du bis dahin gekommen bist.
Nee, ich habe tatsächlich nur 4 Folgen oder 5, weiß ich gar nicht.
Ich glaube, das ist die das ist die 6. Folge.
Ist aber auch schon wieder eine Ecke her. Also ich muss ja sagen, ich bin ja die Rom-Com-Queen eigentlich und habe das auch geschaut und fand es so ganz cool, aber ich bin irgendwie noch nicht so hundertprozentig reingekommen. Ich wollte es eigentlich immer mal weiter gucken, aber ich habe es dann irgendwie einfach vergessen, dass es existiert.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich was ist, wo du, also vielleicht ist wirklich noch mal diese Ebene irgendwie, dass du halt 10 Jahre noch älter sein musst, um das zu enjoyen, wie ich das enjoye.
Vielleicht habe ich die Nostalgie nicht dafür.
Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwie so in meinem Freundeskreis war das irgendwie auf jeden Fall ein Riesenthema, als das irgendwie rauskam. Aber es ist ja auch auf Social gab es ja.
Ich hab's überall gesehen.
Also es war mega richtig explodiert. Ja, total.
Deswegen, also ich war jetzt auch nicht so enttäuscht oder sowas.
Das ist nicht deine Bubble.
Ich habe gar nichts davon
echt
mitbekommen.
Nicht? Okay.
Nee. Aber danke, dass du das in die Top 3 mit reingenommen hast, weil ich fand die richtig cool. Also ich
bist du durchgekommen?
Nein, ich bin natürlich nicht durchgekommen. Aber die hat Spaß gemacht. Die Chemie zwischen den beiden ist auch richtig super und ich kann mir echt vorstellen, dass ich die, weiß jetzt nicht, bitte verrat's nicht, wie dramatisch die dann noch später wird, aber so zu Beginn ist es so eine fluffige, lustige Rom-Com.
Was, wenn Dinge passieren?
Ja. Oh, was ich aber noch wissen wollte oder dich fragen wollte, ist, das ist ja schon so ein Staple bei Rom-Coms, eine agnostische Person. Meistens ist es auch die Frau, die erfolgreiche Businessfrau. Mhm. Meistens kommt sie, geht sie dann vielleicht irgendwie in eine Kleinstadt und trifft da jemanden, der dann irgendwie. Das sind eigentlich alle Weihnachts-Hallmark-Filme jemals.
Ja.
Und in den meisten romantischen Komödien wird dann diese Person dann auch bekehrt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du da verraten willst, aber wie wird denn das in dieser Serie behandelt?
Sie wird auch Rabbi.
Genau.
Kann man überhaupt Rabbi werden als Frau?
Ja.
Oh.
Wird übrigens in der Serie auch nochmal erklärt. Das ist halt schon ein bisschen spoilerig irgendwie. Das ist ein sehr gefährliches Spoiler-Dings, wo du mich jetzt reinführst.
Also, dann lieber nicht, oder?
Also ich finde, die Serie macht einen richtig guten Job da drin, auch nochmal, also sie hat ja diesen Podcast zusammen mit ihrer Schwester. Also einmal gibt es ja noch diese Schwestern-Dynamik, die da ja total irgendwie reinkommt und wo da auch total viel verhandelt wird, wo auch super viel der Komik nochmal herkommt, weil die zwei halt einfach, die haben halt auch Chemie, die beiden Frauen. Und ich finde es so interessant, weil das eine absolut gleichberechtigte Beziehung ist. Ne, also die Schwestern untereinander, diese Beziehung wird genauso wichtig und genauso gewertschätzt in dieser Serie, wie eben auch diese romantische Beziehung mit ihm.
Hm.
Und das war deine Antwort darauf, ohne Spoiler.
Okay, vielen Dank. Ja. Also ich bin sehr gespannt, ich gucke das gerne weiter. Vielleicht auch nochmal, es ist zwar eine romantische Serie, so eine Komödienserie, aber es ist keine Sitcom, also es ist jetzt keine Multicam, nee. Es ist sehr filmisch, finde ich. Sieht echt gut aus. Und also bin sehr gespannt.
Ich finde, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also mich hat das irgendwo auch so ein bisschen an Shrinking erinnert. Also das ist so ein bisschen das Niveau eigentlich.
Von der Produktionsqualität meinst du?
Von der Produktionsqualität her, aber auch vom Vibe her.
Bei Shrinking habe ich ja auch angefangen in meiner Apple-Phase.
Ja.
Und muss ich auch echt mal weiter gucken. Und ich fand es so richtig, richtig gut bis jetzt. Ich liebe Shrinking.
Shrinking ist mega, ja.
Ich bin auf jeden Fall dann sehr gespannt, wie sich Joanne auch weiterentwickelt. Es ist irgendwie ein Gesetz, wenn eine offen agnostische Person in einem Film oder in einer Serie gezeigt wird, dann muss sie immer obnoxious sein. Ich weiß nicht, ob das, ich fühle mich da ein bisschen angegriffen, aber gut.
Well,
kommen wir doch mal zu meinem dritten Platz. Und zwar, ich habe mir The Three Body Problem rausgesucht. Es läuft auf Netflix von David Benioff, D.B. Weiss und Alexander Wu. Ja, von denen aus Game of Thrones, von Game of Thrones. Und ich glaube, deswegen spielen auch John Bradley West, Liam Cunningham und Jonathan Pryce mit. Die kennen wir ja auch noch aus den guten alten Game of Thrones Zeiten. Falls ihr den Namen irgendwie, falls euch das bekannt vorkommt, das Ganze basiert auf der chinesischen Trisolaris-Trilogie. Und für mich ist es so die beste, schlechteste Serie oder die schlechteste, beste Serie. Also sie ist wirklich, da gibt es viel, was man kritisieren könnte. Also das Schauspiel ist so, naja, es gibt Szenen, da wird Exposition gedumpt, noch und nöcher, also wirklich zum Augenrollen. Mhm. Aber warum ich die Serie trotzdem in meine Top 3 gepackt habe, ist wegen der Story. Also klar, die haben sich D.B. Weiss und David Benioff nicht ausgesucht, aber es gehört ja trotzdem dazu. Und zwar, ich glaube, das muss ich jetzt ein bisschen spoilern, es ist eine Alien-Invasion-Story. Also, aber auf schlau, also es ist quasi das. Ist das
ein krasser Spoiler eigentlich?
Ich finde, das ist die Prämisse. Also ansonsten kann ich gar nichts zu der Serie sagen. Ich finde, das muss man tatsächlich sagen. Ich finde, es ist so das Art Anti-Independence Day. Weil in jedem Film oder in jeder Serie, wenn irgendwie Aliens kommen, dann machen die uns den Gefallen und landen mit ihren Raumschiffen dann auch immer schön in der Atmosphäre, damit man die dann aus dem Himmel ballern kann. Und die Serie geht da ganz anders damit um und zeigt das in ganz anderen, also wenn wirklich Aliens Weltraumreisen gemeistert haben, sind die auf so einem technologischen Level, dass das für uns einfach wie Magie wirkt. Und das zeigt die Serie auch, das finde ich echt richtig geil. Die ersten Folgen, die haben wir, glaube ich, in Berlin geguckt, im Kino. Ne? Marco hat uns da auf ein Event mitgenommen. Die war leider auf Deutsch, glaube ich, die ersten Folgen. Deswegen habe ich so ein bisschen mitgefremdelt. Aber dann, als ich es dann zu Hause durchgeguckt habe
Und wir saßen in der OV, zweiten Reihe.
Ja, war auch nicht so. Aber da gab es so einen Moment, da habe ich so gemerkt, okay, das ist irgendwie was Besonderes. Und zwar, ich will es jetzt nicht spoilern, aber ich sage nur, das Universum zwinkert.
Ah.
Das ist jetzt gar nicht so spektakulär. Als ich dann denselben Moment dann nochmal im Heimkino geguckt habe, war ich so, okay, das wirkt irgendwie im Kino auf der großen Leinwand cooler. Aber es war trotzdem irgendwie was Besonderes, habe ich so noch nie gesehen. Und die Serie schafft es auf jeden Fall auch, so besondere Bilder herbeizuzaubern oder so besondere Ereignisse. Ich sag nur Schiff und Kanal. Also jeder, der die Serie geguckt hat, weiß, was ich damit meine. Und das ist sowas, das bleibt einfach mit dir. Wie hat dir denn die Serie gefallen eigentlich?
Ich bin so krass bei dir, wenn du sagst, es gibt total viele positive Sachen und eben auch Sachen, die man kritisieren kann. Total. Weil bei mir sind, also ich habe die jetzt nicht nochmal extra für den Podcast geschaut, sondern ich habe die halt damals geschaut, als sie rausgekommen ist. Und ich habe die sehr, also ich habe die genossen, als ich die ja irgendwie geschaut habe. Aber es gab halt eben auch immer wieder so Momente, wo ich gemerkt habe, es geht auch manchmal so ein bisschen, es wird so ein bisschen cheesy. Ich glaube, es liegt auch vor allen Dingen, ich weiß den Namen jetzt von der Schauspielerin nicht, aber die Protagonistin, die Forscherin, die in UK unterwegs ist, ich finde sie tatsächlich schauspielerisch nicht besonders stark. Und sie hat mich ganz oft wieder rausgerissen. So, währenddessen ein großer Teil spielt ja auch in China. Und das waren die Momente, also da war ich immer dabei, da sind auch irgendwie total viele Sachen, die für immer irgendwie in meinem Gehirn festgebrannt sind. Und das sind dann wieder die Sachen, wo ich dann sage, okay, das ist auch eine Qualität von der Serie, wenn du das schaffst, dass ich ein halbes Jahr später noch hundertprozentig genau weiß, wovon du sprichst und immer noch die Geschichte auch zusammenkrieg. Das schaffen wenige Serien, finde ich. Gerade weil wir ja auch, was du vorhin meintest, wir sind halt im Content-Zeitalter. Mhm. Und wir werden so zugeballert und da so rauszustechen, das ist ein Qualitätsmerkmal auf jeden Fall.
Klar kann man da jetzt immer noch sagen, das ist jetzt nicht die Schaffenskraft von D.B. Weiss und David Benioff, die dahinter steckt, sondern das ist halt die Vorlage. Aber sie haben die Vorlage auch abgeändert. Also ich weiß nicht zum Beispiel, ob du die Bücher kennst. Ich kenne die Bücher auch nicht. Aber ich weiß eben, dass die nur in China spielen. Und die Hauptfigur, ich glaube, es ist auch nur eine einzige Person, die dann sich dieser ganzen Thematik annimmt.
Ja, das sind doch voll viele in der Serie. Haben ja, die genau, eine ganze Gruppe erschaffen.
Exakt, sie haben Person dann quasi aufgesplittet.
In
sechs Leute, ja. Ich meine, manchmal merkt es, dass dann so nicht immer so der Stoff da ist, aber ich finde es trotzdem irgendwie faszinierend.
Ich finde es krass, dass sie sich zu so einer dollen Veränderung getraut haben, nachdem den Dingen, die passiert sind, so, dass sie dann aber trotzdem.
Also, sie haben ja nichts mehr zu verlieren.
Ja, vielleicht, aber ich meine, ich finde es, also, die haben auf jeden Fall viel Vertrauen in ihren kreativen Ansatz gehabt. Noch danach
finde auch das nicht uncharakteristisch für sie.
Ja, nee, ich bin überrascht davon. Das ist
ja, weil normalerweise machst du es ja genau andersrum. Also normalerweise hast du es ja, dass mehrere Figuren zu einer zusammengenommen werden.
Das ist eher der Fall, ja.
Genau, stimmt, und hier ist es anders. Und das fand ich, hat irgendwie Sinn gemacht. Das hat im Ganzen auch, hat die ganze Story auch belebt.
Ja.
Gibt es natürlich auch Kritik daran. Also ab und zu merkst du, dass das vielleicht da nicht alles so hundertprozentig ausgearbeitet ist. Aber ich fand es trotzdem cool. Und Staffel 2 und 3 sind auch bereits bestellt. Die Dreharbeiten sollen auch jetzt 2025 dann losgehen. Frühestens 2026 werden wir dann erfahren, wie es weitergeht mit Three Body Problem. Gut, dann kommen wir zu unserem ersten Platz 2, Lisa. Bei dir ist es Only Murders in the Building, Staffel 4.
It's happening.
Auf Disney Plus von Steve Martin und John Hoffman. Falls ihr die Serie jetzt nicht kennt, darin geht es um Charles, Oliver und Mabel. Die teilen sich zwei Dinge. Also zum einen wohnen sie im selben Gebäude und sie lieben True Crime Podcasts. Wer kennt es nicht? Als in ihrem Apartmentkomplex ein Bewohner tot aufgefunden wird, dann glauben sie sofort an einen Mord und beginnen gemeinsam zu ermitteln. Allerdings stolpert das Trio auch nach der ersten Staffel immer wieder aufs Neue auf eine Leiche. Also wirklich gefährlich. Ein gefährliches
Leben. Ich werde auch schon länger mal weggezogen, glaube ich, an deren Stelle.
Ja, aber, also so das.
Ja, stimmt.
Und deswegen gibt es von Only Murders in the Building auch mittlerweile auf, das Ganze kommt auf 5 Staffeln. Ja, also wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir nur neue oder finale Staffeln oder Serien nehmen wollen. Wir haben jetzt eine Ausnahme gemacht für diese Ausgabe und ich glaube, du warst da ziemlich glücklich drüber, oder?
Ja, ich war da glücklich drüber, weil wir haben ja diese Regel, oder ich glaube, das war sogar noch vor meiner Zeit, gab es ja die Regel, damit man quasi nicht jedes Jahr die gleiche Serie nimmt und auch mal über neue Sachen redet. Aber wir haben ja noch gar nicht über Only Murders geredet und ich rede ständig über Only Murders, weil das eine meiner absoluten Lieblingsserien ist. Ich mag die total gerne und Ich freue mich, dass ich das jetzt mal präsentieren kann. Und ich fand jetzt auch die vierte Staffel auf jeden Fall besser als die dritte davor. Bei der dritten, also die ersten beiden fand ich, glaube ich, ziemlich gut. Und bei der dritten war ich so, es ist immer noch gut. Aber dann am vierten ist es wieder für mich auch wieder hochgegangen. Und ich glaube, warum ich die sehe, also ich mag ja generell so Murder Mysteries, ne? Ich gucke sowas total gerne, diese ganzen alten Agatha Christie Verfilmungen. Ich weiß nicht, ich finde das einfach cool oder auch so Knives Out, wenn das so diese klassischen Sachen sind, es gibt so einen Raum und dann passiert so ein Mord und es gibt so eine Anzahl von Leuten und dann müssen die es rausfinden und jeder könnte verdächtig sein. Ist voll mein Jam. Ich lieb's. Und deswegen mochte ich dann auch Only Murders in the Building gleich total gerne. Und ich glaube, am liebsten ich mag es einfach total gerne, weil es so viel Humor hat. Und es ist auch so Humor, das einfach so mein Humor ist. Ich liebe die Charaktere, ich liebe dieses Trio irgendwie. Also vor allem auch, ich weiß nicht, es sind ja diese zwei älteren Dudes und dann halt Mabel, a.k.a. von Selena Gomez gespielt. Und irgendwie haben die so eine total, oder ich finde, die haben so eine total coole Chemie miteinander. Und die haben alle so kleine, es gibt ganz viele so kleine quirky Details in der Serie. Zum Beispiel Oliver, einer aus dem Trio, der ist so süchtig nach Dips. Immer wenn er irgendwie erst essen will, dann isst er einfach so, hat er so drei verschiedene Dips in der Hand und isst dann die ganze Zeit nur Dips. Und ihm wird immer gesagt, der kann sich nicht nur von Dips ernähren, der muss mal was anderes essen. Und ich finde das relatable, ich liebe Dips, finde ich gut. Dann gibt's irgendwie, ich weiß nicht, es gibt so total viele so eine Sachen, auch in der neuen Staffel hier mit, sind wir wieder bei Desperate Housewives eigentlich, mit Eva Longoria. Mhm. Da spielt sie ja quasi auch so eine übertriebene Version von sich selbst und sie hat da irgendwie so ein Multitool entwickelt, das gleichzeitig irgendwie so eine Nagelpistole, keine Ahnung, Vibrator, ein Föhn, irgendwie hat das so 20 verschiedene Funktionen. Und ganz viele solche, auch die jetzt in der vierten Staffel wieder. Es gibt, wir dürfen ja nicht spoilern, aber es gibt eine Szene zwischen Meryl Streep und Melissa McCarthy, da. Also.
Da war ich so raus.
Nee, warst du echt? Ja. Da war ich so drin bei der Szene.
Nein.
Ich fand's ultra lustig.
Laura, du hast ja irgendwann aufgehört, die Serie zu gucken, glaube ich.
Ja, Laura, ne? Und ich hatten ein bisschen immer mal so eine Diskussion darüber, weil Laura immer behauptet hat, dass Only Murders in the Building nicht gut ist. Und ich habe das Gegenteil behauptet.
Ja, das stimmt, da hatten wir Knatsch.
Da hatten wir Knatsch, ja, wie man so schön sagt.
Warum hast du denn aufgehört, die zu gucken?
Ich habe die erste Staffel total gesuchtet und fand die mega geil. Bei der zweiten Staffel war ich auch noch dabei. Habe aber schon gemerkt, okay, mir fangen die Dynamiken langsam an, irgendwie so ein bisschen auf den Keks zu gehen. Und die dritte Staffel war für mich dann absoluter Overkill, weil die dritte Staffel, die nimmt so diese ganzen Quirks und dreht halt einfach die Herdplatte auf fucking 500. Und ich konnte einfach nicht mehr. Es ist so laut und es ist einfach so übertrieben.
So sehr neurotisch.
Die super Figuren, neurotisch. Ne? Und ich war irgendwann so, ich konnte mit keinem von denen irgendwie noch mit.
Ich hasse alle Leute.
Ja, wirklich. Und also ich meine, Meryl Streep kommt dann halt in der dritten Staffel dazu. Und ich hasse ihren Charakter so sehr.
Aber ich finde, also, fand sie auch teilweise ein bisschen nervig. Also nicht Meryl Streep, aber Loretta.
Nee, Loretta. Also wirklich, also da war ich dann irgendwann. Also dann habe ich in der dritten Staffel aufgehört zu schauen, weil ich gemeint habe, okay, das zieht mir Energie, diese Serie.
Oh damn, okay.
Also die zieht mir wirklich Energie, ich kann nicht mehr.
Okay, das ist krass, so. Mir hat sie trotzdem noch sehr viel Energie gegeben.
Und ich habe wirklich gemerkt, irgendwie so Mental Health-mäßig muss ich jetzt hier einen Schritt zurücktreten und kann die Serie nicht weitergucken.
Okay, damn.
Und jetzt habe ich aber eben, um die vierte Staffel zu gucken, ich habe die komplette vierte Staffel auch geguckt am Wochenende.
Oh damn.
Habe ich noch mal die letzten zwei Folgen dann eben auch geschaut von der dritten Staffel, die ich noch nicht gesehen habe. Bin da so durchgecringed, habe aber auch schon so gemerkt, okay, die dritte Staffel wurde dann auch wieder ein bisschen entspannter gegen Ende. Und nicht mehr so übertrieben, weil in der dritten Staffel sind die ja im Theater. Und ich meine, das macht ja auch Sinn irgendwie.
Das war eigentlich an sich so ein cooles Konzept, so dieses, die ganze Setting drumherum. Aber ich fand es auch, es war manchmal ein bisschen sehr gewollt, dieser Theaterrahmen. Obwohl es auch neue Möglichkeiten gegeben hat, also auch so von den Locations und so. Aber
naja, ich glaube, also ich meine, ich habe total viele Freundinnen, im Theaterbereich und die sind halt, ich glaube, die schauen das und sagen dann halt irgendwie schon so, ja, das ist auch genauso wie bei uns. Und ich meine, das ist ja auch genau das, ne? Also die kommen ja alle in diese Serie rein mit total der Vorerfahrung, ne? Alle Schauspielerinnen in der Serie. Und du merkst halt so voll, wie sie halt auch genau diese ganzen Quirks irgendwie in die Serie reinbringen. Und ich glaube, wenn man von seinem Charakter irgendwie so angelegt ist, dass man genau das halt feiert und da irgendwie dabei ist und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr auf der extrovertierten Seite steht irgendwie im Leben, dann, ich glaube, dann kann man das eher mitgehen und findet das auch lustig. Ich als super introvertierte Person bin dann irgendwann an so einem Punkt, wo ich dann halt merke, okay.
Eher so Mabel in der Situation.
Ja, also was, ihr wollt alle in mein Gehirn rein, ich kann nicht mehr, geht raus. genau. Und ich finde jetzt in der vierten Staffel zum Beispiel fängt es halt wieder an und ist so wieder ein bisschen gechillter. Und da war ich dann wieder voll dabei, weil ich merke, die Qualität von der Serie ist total hoch. Also es ist nicht so, dass es eine schlecht produzierte oder auch schlecht geschriebene Serie ist. Es ist halt einfach nur mega speziell.
Ja, und das finde ich in dem Fall gut. Ich habe mich gerade gefragt, was du zu diesem Triplets-Song gesagt hast aus Staffel 3. Ich habe jetzt instant wieder ein Ohrwurm davon, obwohl ich gerade nicht mehr weiß, wie die Triplets heißen. Aber der Plot ist ja, also von diesem Theaterstück ist ja irgendwie, dass die sind in so einem Leuchtturm und es gibt irgendwie so eine Nanny. Und dann wird irgendwie ist die Theorie, dass einer von diesen 3 Babys, die Nanny beaufsichtigt, irgendwie die Nanny umgebracht hat. Oder irgendwie so war das, glaube ich. Und ich dann gibt's halt nicht, so eine Musical-Nummer dazu.
Naja, auch das, ja. Also ich glaube, was ich halt so interessant daran finde, ist halt, also es ist ja, also das meinte ich damit, ne, so wenn du aus der Branche kommst irgendwie, das ist halt so wahnsinnig selbstreferenziell die ganze Zeit,
ja,
ne?
Ja, total.
Und
ja, auch in der vierten Staffel.
Auch in der vierten Staffel, total. Aber vielleicht ist es auch genau das, dass in der dritten Staffel geht es ja um Theater. Und es ist weniger meine Welt und es ist mir manchmal auch wirklich too much so. Und ich muss dann auch irgendwie so meine Freundinnen teilweise dann irgendwie immer mal wieder daran erinnern, dass sie so, warte, nicht so, ihr ballert gerade zu hart. Und in der vierten Staffel geht es ja dann um Kino.
Hollywood.
Genau, und da bin ich dann irgendwie schon wieder eher dabei und das ist eher so meine Welt und dann verstehe ich auch irgendwie so ein bisschen mehr diese selbstreferenziellen Witze.
Und Beth Mellon.
Ja. Genau. Genau, ja. Also.
Okay, ja. Aber kann ich auch verstehen. Also vor allem in der vierten Staffel waren ja auch dann super viele. Also ich finde, man merkt einfach, dass es auch wie so eine Hollywood-Familienproduktion ist irgendwie, weil die sich halt inzwischen voll gut kennen. Dann haben die auch super viele andere SchauspielerInnen dabei oder so eingeladen. Also es ist einfach so eine riesige Gruppe von Stars irgendwie in der vierten Staffel.
Also merkst du auch, dass die voll Bock drauf haben und alle einfach irgendwie am Start sind und es so ein Family-Vibe irgendwie gibt, absolut.
Aber manchmal ist es auch einfach so, dass man mit Sachen nicht vibet oder nicht so doll.
Ja.
Ja. Hast du es eigentlich geschaut, Fabian?
Ich habe die erste Staffel geguckt und war so, es ist so leidlich amüsant, fand ich. Also die Dramatik, also es war nicht so dramatisch, dass du es für die Dramatik guckst. Die Witze waren nicht so witzig, dass du es für die Witze guckst. Und das Mysterium war auch so ganz nett, fand ich. Also irgendwie habe ich hat mich gar nicht angesprochen, die Serie.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kann gut sein, dass in der ersten Staffel auch der Humor noch ein bisschen runtergedrehter war. Als ich habe das Gefühl, der ist mit jeder Staffel irgendwie exzentrischer geworden.
Ja, also ich finde, also wie gesagt, also die dritte Staffel ist wirklich am exzentrischsten. So, also
ja, ist auch sehr Oliver-centric.
Ja, und ich glaube, ja genau, das macht ja dann auch wieder so von den Charakteren her total Sinn, weil er ist ja auch der Exzentriker. also, ja.
Naja, aber ja, auf jeden Fall meine Serienempfehlung aus dem letzten Jahr, die vierte Staffel, Only Murders in the Building. Mhm. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Das wurde auch schon angekündigt.
Ja, eine fünfte Staffel wird es geben. Ja. Ich bin echt fasziniert, was man aus der Prämisse alles rausholen kann.
Es können einfach sehr viele Leute in diesem Häuserkomplex sterben.
Naja, du weißt es ja eigentlich immer schon am Ende von der Staffel, ob es noch eine Staffel geben wird.
Also, oder auf jeden Fall wird immer die Grundlage
geschaffen. Die Grundlage wird immer geschaffen.
Ja. Also, wie viele Menschen wohnen in so einem Wohnkomplex? Weiß nicht, ein paar hundert?
Also, da ist noch was drin.
Da ist noch ein bisschen Zeit, haben sie auf jeden Fall, ja. Dann kommen wir zum zweiten Platz, und zwar zum zweiten Platz von Laura. True Detective, Staffel 4 auf Wow. Genau, von Issa Lopez. Und das ist eine Anthologieserie. Das heißt, also jede Staffel ist in sich abgeschlossen. Die vierte Staffel jetzt, die spielt in der fiktiven Kleinstadt Ennis im nördlichen Alaska. Hier wird es wegen der Polarnacht Tage bis Monate lang nicht richtig hell, deswegen auch der Untertitel Night Country. Und kurz vor Weihnachten verschwinden 8 Männer der arktischen Forschungsstation Tslalal spurlos. Das klingt schon mal mega geil und klingt so, als wäre das genau meine Serie.
Wegen The Thing, oder?
Was ja, so ein bisschen. So ein bisschen so ist horrormäßig.
Ist so The Thing-mäßig.
Ja.
Und es ist auch noch dazu, es hat halt so diese Supernatural-Vibes. Also nicht Supernatural, die Serie, sondern wirklich so übersinnlich irgendwie. Sagen wir übersinnlich?
Übernatürlich.
Übernatürlich, genau. Übernatürliche Vibes hat diese Serie. Und das ist halt, und das ist Geile daran, dass es halt nochmal so eng auch verknüpft mit der indigenen Bevölkerung in der Stadt. Also da ist so ein ganzer Subplot irgendwie noch da drüber. Und dann hast du aber eben noch diese übernatürlichen Momente und die werden dann halt irgendwie so reingestreut. Und True Detective ist ja erstmal an und für sich eine Serie, wo man sagen würde, die ist ja in der Realität angesiedelt. Und das macht's ja noch geiler, weil du dann halt irgendwie so denkst, ach so, das ist halt real.
Das ist wie, als wenn wir auf einmal übernatürliche Sachen genau. hier hätten im Büro.
Genau, und wir wären aber so voll d'accord damit. Das wäre einfach so, ja gut, ja. Das ist halt irgendwie der Geist von weiß was ich, keine Ahnung was, der arbeitet da hinten halt.
Vom Hausmeister.
Vom Hausmeister, der kommt immer mit so einem Wischmopp hier durch. So, und so ist es halt irgendwie. Und ich lieb das, also es ist überhaupt nicht komisch, sondern es ist halt eher auch gruselig. Deshalb habe ich mich auch gefragt, ob du das überhaupt gucken kannst.
Ja, ich hatte auch ehrlich gesagt erst ein bisschen Angst. Ich habe jetzt bis jetzt nur reingeguckt und ich fand es auch wirklich sehr, sehr spannend, aber es war noch nicht so an dem Limit, wo ich dachte so, oh krass, ist wirklich einfach.
Wo bist du denn?
Ich glaube, noch am Anfang relativ, Mitte.
In der ersten Folge?
Nee, ich habe Mitte zweite Folge oder so.
Mhm.
Und ich war wirklich, also es war wirklich, wirklich spannend so. Also ich war wirklich dran die ganze Zeit.
Ja.
Und es war, wie gesagt, jetzt auch nicht so schlimm für mich, dass ich so immer nur, ich war immer nur so, okay, es ist so ein bisschen angegruselt, aber noch nicht so,
Ja.
Und ich finde die Atmosphäre einfach cool von der Serie. Ja. Man ist halt wirklich, ich finde generell immer auch schon rein optisch, ist mega cool, wenn so Sachen in so Eis spielen oder im Winter spielen. Und da gibt's ja auch richtig viele schöne Bilder von. Und dann hat sie die ganze Zeit diese blauen und bläulichen Farben irgendwie. Und dann halt diese ganze Geschichte, ich finde, ist total krass, weil es ist irgendwie die ganze Zeit ist die Atmosphäre so bedrückend. Man fühlt sich so eingesperrt in dieser Stadt, obwohl man ja eigentlich mitten in der Natur ist, total viel Platz drumherum ist, aber es hat trotzdem so ein klaustrophobisches Element irgendwie.
Ja, weil es dunkel ist.
Ja, genau.
Die ganze Zeit.
Ja. Und ich hab die ganze Zeit dir gelive-tickert während der ersten Folge.
Ja.
Und dann kam so Jodie Foster ins Bild und ich so, oh mein Gott, sie ist so instant cool.
Ja.
Und dann so nach 15 Minuten, okay, sie ist schon auch ein bisschen intens. Und Carly Rice fand ich auch richtig,
die
richtig
mega
gut bis jetzt.
Sie ist richtig gut in der Serie. Also ich finde auch Jodie Foster, das hat halt so, also ich hatte ja Mare of Easttown, hatte ich glaube ich mal auf meiner Lieblingsliste. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr The Fall gesehen hattet mit Gillian Anderson.
Nee.
Das gibt mir auch so diese Vibes von so strong female Leads, die halt irgendwie halt so ein bisschen zu tough irgendwie sind und manchmal extrem anecken. Und ich liebe solche Frauencharaktere einfach so sehr, weil es so, also es ist einmal total real und man hat es halt einfach auch erst so in den letzten 10 Jahren überhaupt zugelassen, dass solche Frauencharaktere erzählt werden und dass halt nicht irgendwie pauschal von vornherein dann gesagt wird, ja, die ist aber zu unsympathisch, weil sie ist fucking unsympathisch teilweise.
Ja. Ich bin manchmal so gewesen, so wow, krass, das war ganz schön gemein.
Ja, ist richtig fies und auch irgendwie so, und du zweifelst dann zwischendrin auch immer daran, an ihren so Taktiken und so, ne, dass du dann auch immer so denkst, ach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gehandhabt hätte. Aber es ist halt geil, weil irgendwie macht es dann Spaß, ihr auch dann teilweise so einerseits auch beim Scheitern zuzusehen, so, ne? Also wenn es ihr dann irgendwie so ins Gesicht irgendwie explodiert, weil halt alles irgendwie nicht funktioniert, was sie so angedacht hat. Und dann aber auch die Momente, wo es dann halt wieder, wo sie dann halt so super smart ist und halt so einen Instinkt für Sachen hat und dadurch dann halt einfach so Sachen vorantreibt und die Leute nicht an ihrer Eckigkeit vorbeigucken können, um zu sehen, dass sie halt einfach auch fucking gut in ihrem Job ist.
Ja.
So, also es sind immer so diese persönlichen Sachen irgendwie zwischen den Charakteren, die bei ihr nicht funktionieren, aber ihren Job kann sie. Sie weiß ganz genau, was sie macht. Und das ist halt geil. Und ich finde, bei True Detective ist es ja, also erstmal abgesehen davon, also ich finde alle Staffeln geil von True Detective und alle haben so was ganz Besonderes und was Individuelles. Ich liebe auch, dass alle ein eigenes Farbkonzept, das hast du gerade schon gesagt, also wenn du noch mal guckst.
Ich habe nur die erste Staffel True Detective
gesehen. Ja, und das ist halt eher so ein bisschen rostgelblich und so, ne? Und dann hast du in der zweiten, bist du eher auch irgendwie in so einem Blau und ich glaube so ein bisschen rötlich drin. In der dritten bist du auch wieder in so einem Beige irgendwie so drin. Und dann jetzt in der vierten bist du in diesem in diesem Blau drin.
Was gibt's noch für Farben? Vielleicht könnte das nächste in so einem Wald spielen.
Ja, mit Grün. Genau. Ja, stimmt. Aber ich find's auch so geil, dass sie jetzt halt eben genau, dass sie halt eine weibliche Figur da reingebracht haben als Hauptfigur und auch sagen, mit Carly Rice dann irgendwie als zweite, die dann halt auch nochmal so ihre eigene Sache irgendwie mit reinbringt und ja, also strong, einfach richtig geil.
Ich finde es auch immer cool, wenn es so Protagonistinnen gibt, wo man so ist und man mag die eigentlich nicht so hundertprozentig. Mhm. Das macht das irgendwie auch, also manchmal schwierig, aber ganz oft auch so spannend irgendwie.
Ja, total. Hast du eigentlich angefangen? Nee, du hast gar nicht geschafft.
Nee. Fabian, du magst es aber, glaube ich.
Du wirst es mögen.
Ja. Ich glaube auch. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Fabian-mäßig. Ja.
Und das ist auch, by the way, ich habe die Staffel geguckt damals. Die ist ja letztes Jahr im Januar, glaube ich, rausgekommen. Und ich habe die damals geguckt und die ist auch so krass hängen geblieben bei mir.
Da gibt es ein paar Bilder, also auch schon jetzt in der ersten, zweiten Folge, wo ich jetzt auch immer noch mal wieder dran denke, weil es krass ist.
Ja, total visuell stark, absolut stark. Und genau, und das, was du schon meintest mit dem, sorry, ich schwärme jetzt ein bisschen. Aber was ich halt mega geil finde, ist auch, die sind dann immer in diesen Häusern und dann hast du so richtig große Fenster und es schneit die ganze Zeit. Und es ist aber dunkel draußen. Und es sieht einfach schön aus. Und es ist gemütlich. Und gleichzeitig gruselig.
Aber so, ich stelle mir jetzt, also kurzer, noch weiter Schwenk entfernt. Ich habe ja mal in Norwegen gewohnt für ein halbes Jahr. Und dann, bei uns war es dann schon, wir waren noch relativ südlich im Vergleich zu anderen Teilen Norwegens. Und da wurde es immer schon so, da war es eigentlich nur so 4 Stunden am Tag hell und dann auch eher so dämmerig. Und dann sind wir irgendwann mal so hochgefahren in den Norden. Und dann waren wir da irgendwie so 3 Tage in so einer sehr nördlichen Stadt. Und es war wirklich so, es gab so 2 Stunden, wo es so ein bisschen Dämmerlicht gab und sonst war es einfach dunkel. Schon nach 2 Tagen wieder komplett durch, keine Energie mehr. Es war so ein komplett anderer irgendwie Vibe gleich. Ja, also ich glaube, die Leute, die da wohnen, nehmen dann auch die ganze Zeit Vitamin D irgendwie. Wahrscheinlich, obwohl man sich, wie gesagt, dann irgendwie dran gewöhnt ab irgendeinem Punkt. Aber so, ich hatte jetzt ja diese Erfahrung von so 2-3 Tagen und ich mir vorstelle, ich müsste so, ich weiß nicht, wie lang geht so eine, geht diese Polar...
Kommt, glaube ich, drauf an, wo du bist.
Ja, ne, auf welcher Höhe das Äquators.
30 Days of Night.
Okay.
Nein, da gibt's den Film. Hast du ihn gesehen mit Vampiren?
Also, nein.
Ja, das ist doch auch wohl dein Film.
Entschuldigung. Oh,
Fabian. Was geht?
Ich hab nicht jeden Horrorfilm der Welt gesehen.
Das ist eher so dein Film, Laura, weil du bist doch Vampire Girl.
Ja, das stimmt. Deshalb habe ich ihn ja auch gesehen.
Ja, fair. Naja, aber es den ist dunkel, es gibt Schnee und es gibt Horrorsachen, Fabian.
Ja.
Also, ja.
True Detective Staffel 4 Sold. So, kommen wir zu meinem zweiten Platz. Das ist Fallout auf Prime von Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworit. Weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und das Ganze basiert, wie man sich das bei den Mammen eigentlich schon denken kann, auf der gleichnamigen Videospielreihe, ist aber keine Adaption, also erzählt eine eigenständige Geschichte. Und zwar geht es da um Lucy, Cooper und Maximus. Marco hat da, glaube ich, ganz clever erkannt, das sind die 3 Spielstile, denn Fallout ist ja eine Rollenspielreihe. Oh, okay. Das heißt, Lucy ist so die gute Spielvariante, Cooper ist eher so der Böse und Maximus ist so die ausgeglichene. Fallout muss man erklären, das spielt so in einem Paralleluniversum, das Ganze hat so einen, ich sag mal, retro-futuristischen Vibe. Also das heißt, da laufen so kugelrunde Roboter durch die Gegend, die dir im Haushalt helfen. Alle Autos fahren irgendwie mit Atomenergie. Aber das, was natürlich das Besondere macht, deswegen heißt es ja auch Fallout, das Ganze ist postapokalyptisch. Also es gab einen Nuklearkrieg, die ganze Weltzivilisation ist quasi untergegangen. Bis auf die Leute, die in den sogenannten Vaults leben, also in so Atombunkern. Und da, also jetzt nicht so, wie wir uns den Bunker vorstellen, sondern es sind so richtig, ja, kleine Mini-Dörfer, in denen die da leben. Und eine, die da eben lebt, ist Lucy, die ist eine sogenannte Vault-Dwellerin. Also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, also die halt in diesen Bunkern haust. Und aus Gründen ist sie dann gezwungen, die Sicherheit des Vaults hinter sich zu lassen und durch die dann doch gar nicht so ausgestorbene Öde eben rauszugehen und etwas zu tun. Ja, und vielleicht muss man auch noch ganz sagen, was ich ganz interessant fand, wenn man natürlich die Spielvorlage kennt, weiß das. Hinter Vault-Tec, das ist die Firma, die diese Vaults eben gebaut hat, steckt noch mehr, als es den Anschein hat. Fallout, mega erfolgreiche Serie, kann ich voll nachvollziehen. Die Geschichte war super witzig. Und das Ganze hat aber auch ein echt gutes Production Value, muss ich sagen. Also während ja, sorry, die meisten Disney Star Wars Serien ja eher im Volume gedreht wurden, hier
ich will jetzt
halt
auch nicht alle Star-Wars-Serien jemals verteilen, okay, muss ich jetzt auch nochmal sagen.
Genau, und hier sind sie halt rausgegangen. Also es wurde in den USA gedreht, aber eben auch an der Skelettküste und auch in einer Geisterstadt in Namibia. Und das sieht man eben, wie das wirkt. Echt. Und zum Beispiel diese Power-Rüstungen, die sind, also, weiß ich, bei einer MCU-Serie oder so wäre das wahrscheinlich alles CGI. Und das sind aber echte Requisiten, also echte Kostüme. Du bist natürlich nicht super stark, wenn du so ein Ding anhast, aber ich meine, du trägst
nee,
das.
Mechanisch.
Nein,
quasi.
Also das ist ja, das ist eigentlich ganz cool. Laura, du hast die ja auch geguckt und du hast so gemeint, das ist so ein bisschen wie hast du das gesagt? Pirates of the Caribbean? Nee.
Nein, das ist eine von Silo oder
ja,
so.
Ja, genau. Es ist die Disneyland, also so Disneyland-Attraktion-Version von Silo.
Genau, aber ich finde, das ist jetzt eigentlich gar nicht so der Diss dann.
Nee, ist es auch überhaupt gar nicht. Also ich hatte Spaß bei der Serie, aber ich finde es halt, also ich mag ja dystopische Serien sowieso total gerne. Ja gut, dementsprechend auch Silo. Und ich finde halt, Silo ist halt ja so super real und authentisch und Fallout, das
nicht.
Das ist ein Give a Fuck. Also es ist ja richtig, also es ist halt sehr, sehr trüber. Und es macht aber trotzdem total Spaß, es zu gucken.
Ja, das entspricht aber auch der Videospielreihe. Ja. Also die Videospielreihe ist over the top. Mhm. Das siehst du vor allem in den Action-Sequenzen. Das erinnert mich so ein bisschen an Tarantino, wenn er gute Laune hat und wieder 100 Liter Blut irgendwie gekauft hat im Internet. Aber die Storylines sind auch in den Videospielreihen komplett over. Da gibt's zum Beispiel eine Stadt, die ist in einem Krater um eine nicht explodierte Atombombe herumgewachsen. Mega die gute Idee.
Ja,
aber
voll.
Die leben halt da und haben da Spaß. Insofern,
leben
also
am Limit.
Ja, also ich fand, das ist halt super. Also ich hatte mega Spaß mit der Serie. Lisa, du auch?
Ich habe sie nicht ganz geguckt tatsächlich. Mhm. Es fühlt sich so an, als wenn ich sie geguckt habe. Ich habe die ersten zwei Folgen geschaut und dann habe ich ganz viele Szenen durchgeskippt, weil ich habe halt ein Video dazu gemacht und ich habe irgendwie aus jeder Folge so richtig viel, also ich weiß halt komplett, was passiert, aber ich habe so zerstückelt geguckt irgendwie, weil ich nicht genug Zeit hatte damals, um es komplett zu gucken. Aber was ich gesehen habe, alles mochte ich gerne. Ich mochte auch die DarstellerInnen, also Ella Purnell und dann
Walter Goggins. Nicht,
heißt der Typ, der mit der Nase?
Walter Goggins.
Ist der, okay.
Cooper.
Ja, genau, der mit der Nase, die nicht vorhanden ist. fand ich cool. Mit der Nicht-Nase. Ich fand diese Geschichte irgendwie auch ganz spannend. Ja, also ich glaube, ich muss noch mal in echt gucken. Aber es gab ja auch so ganz viele so eigentlich so Mysterien im Prinzip, oder? Mhm. Also jedenfalls, wie ich es so mitbekommen habe. Ja. Und die dann so nach und nach aufgelöst wurden. Und wer dahinter was steckt und so. Das fand ich auch gut.
Genau. Ich weiß nicht, wie weit du geguckt hast, aber es gibt dann ja auch Zeitsprünge in der Serie.
Ja.
Und das gibt dem Ganzen, gibt vor allem einer Figur dann so noch eine gewisse Tiefe. Da war ich auch, überrascht kann man sich irgendwie denken, wenn man die Figur sieht.
Ja, okay,
aber das hat zudem der Figur noch ein bisschen was dazugegeben und dadurch, also vorher habe ich die Figur gehasst und durch diese Zeitsprünge wird das so zu einer meiner Lieblingsfiguren in der Serie.
Ja, das kann ich verstehen.
Ich glaube, wir müssen auch gar nicht so viel über die Serie erzählen, weil wir haben da ja schon eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht.
Wir haben auch ein Video zu, was in Staffel 2 passiert.
Genau, die ist, wie du schon richtig gesagt hast, bestätigt. Und eigentlich sollten die Dreharbeiten auch schon begonnen haben. Aber wegen der Feuerkatastrophe in Kalifornien mussten die eben gestoppt werden.
Das finde ich extrem so
on brand.
Ja, also aber auch so unangenehm on brand irgendwie.
Ja, das stimmt.
Ja. Das heißt also, vor 2026 wird das wohl nix mit der zweiten Staffel. Bevor wir jetzt zu unseren ersten Plätzen kommen, haben wir noch ein paar Honorable Mentions mitgebracht. Ja. Lisa, was hast du denn da?
The Penguin habe ich einmal, die habe ich mich komplett durchgeschaut und ich habe auch erst überlegt, ob ich sie mal in die Top 3 nehme. Aber dann war ich irgendwie doch so, ja, nee, ich habe es nicht hundertprozentig dann gefühlt. Aber hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, es hat sehr gut dieses Universum von The Batman aufgegriffen. Die Serie spielt ja quasi nach dem The Batman-Film und es handelt vom Pinguin. Und mochte ich sehr gerne. Erst war ich so ein bisschen so, I don't know, erst bin ich gar nicht reingekommen. Dann so Folge 3 war ich so, oh ja, okay. Dann kam Folge 4 und ich war so, wow, oh mein Gott, Folge 4, was war Folge 4? Well, oh mein Gott, Christian Milioti, einfach krass, aber generell in der ganzen Serie finde ich sie einfach, also krass gespielt. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass sie nicht so ausgezeichnet wurde für ihre Performance. Und dann danach war es halt so gut, aber jetzt auch, also schon gut und ich war schon interessiert und ich an der Story und so, aber ich war halt nicht so gehypt genug, dass ich es jetzt doch in die Top 3 genommen habe, aber ich mach das. Und dann wollte ich eigentlich noch mal erwähnen, House of the Dragon Staffel 2. Ich finde, man vergisst das auch immer, also auch bei den ganzen Abschlusssachen jetzt von den so anderen YouTuberInnen. Also die Season war jetzt nicht so gut wie die erste, aber ich fand es trotzdem gut, also ich hab's trotzdem gerne geguckt. Ja, Damon hat vielleicht ein bisschen lange in Harrenhal rumgeschimmelt und nichts gemacht. aber wir hatten ja keine Ahnung, Blood and Cheese, Folge 4. Was ist denn mal mit den vierten Folgen eigentlich letztes Jahr gewesen? Da war ja auch Folge 4 so krass und ich immer noch nicht überwunden eigentlich. Dann diese ganze, spoiler ich jetzt für Leute, die das nicht haben. Naja, auf jeden Fall mochte ich trotzdem House of the Dragon Staffel 2 gerne.
Ja. Aber es hat irgendwie einen Grund, warum es nicht in unserer Top 3 gelandet ist. Also es fühlte sich immer noch so ein bisschen wie mit angezogener Handbremse
genau,
an.
Genau, es kam nicht so aus dem Quark irgendwie.
Ja, also das hat mich halt irritiert, weil ich habe halt gedacht, klar, du brauchst die erste Staffel, um das alles vorzubereiten, aber jetzt geht's los. Und dann war es immer so,
in jeder Folge, so
Start-and-Stop-mäßig.
Jetzt, genau,
aber jetzt geht der Drachen
dran. Es ging einfach nie, außer halt so dann ein paar Momenten ging es halt einfach nicht endgültig krass los.
Ja, aber und dann mussten sie wieder auch nochmal vom Gas geben, vom Gas gehen, weil sie einige Sachen noch vorbereiten mussten, neue Figuren einführen. Und deswegen war die zweite Staffel irgendwie so ein bisschen unrund. Also immer noch meckern auf hohem Niveau, muss man immer dazu sagen, bevor ihr jetzt ausrastet. Aber trotzdem bin ich nicht so ganz warm geworden mit der zweiten Staffel, was so der Grund ist, warum es bei mir nicht in der Top 3 gelandet ist.
Aber ich freue mich trotzdem voll auf Staffel 3.
Auf jeden Fall,
und wir hatten den Grund, eine Parfumwerbung zu machen.
Ja, das stimmt.
Ja. Laura, was hast du an Special Mentions?
Ich hatte ja so viele Serien noch, die ich zur Auswahl hatte. Und da gibt's auch bei Nummer 1, bei mir gibt's ja sowieso einen Disclaimer. Weil meine Nummer 1 ist ja eigentlich meine zweite Nummer 2, weil ja Lisas Nummer 1 auch meine Nummer 1 ist.
Ich auch sogar mal gewöhnt so,
Ihr versteht das dann, wenn es soweit ist.
Genau, aber ich wollte eigentlich noch eine Serie erwähnen, einfach auch noch mal, weil es auf Apple lief. Nur deswegen. Nein. Ja. Sugar, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt.
Habe ich auch ehrlich gesagt so fast nichts von gehört, bis du das erwähnt hast.
Das war bei mir auch so. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so eines Sonntagsabends über diese Serie gestolpert und habe die dann halt einfach mal so angefangen zu gucken. Ist auch mit Colin Farrell. Ist so eine totale, also am Anfang irgendwie wirkt es, also es ist so super Film-Noir-mäßig und aber auch so, also es ist keine Parodie, sondern das ist wirklich ernst Film-Noir, so mit Jalousien und mit Jalousien Privat- und Schatten und Privatdetektiv und so weiter und so fort. Und dann gibt es, ich glaube, entweder in Folge 4 oder Folge 5 gibt es so einen krassen Spin und so einen krassen Twist irgendwie in dieser ganzen Geschichte. Und ich hatte nicht damit gerechnet.
Trotz der Drehbuchvorhersage.
Ja, genau. Und trotz der Drehbuchvorhersagesysteme, die in place sind, war ich irgendwie so, okay, krass. Also geil. Einfach richtig, richtig geil. Und deshalb alleine, dass ihr das genießen könnt, deshalb empfehle ich diese Serie, weil sie einfach so ganz anders ist als das, was man sonst so sieht.
Du hast mir diesen Spin erzählt, aber ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was es ist. Ich habe es jetzt wieder so halb vergessen. Deswegen kann ich es jetzt quasi wieder.
Ja, neu, du kannst es neu nochmal.
Ich kann
wieder
mich überraschen jetzt.
Ja. Also ich kenne den Spin, ich kenne den Twist. Mhm. Würdest du sagen, trotzdem anschauen?
Ja.
Okay. Und dann hast du noch eine Apple TV Plus Serie.
Slow Horses, ne?
Genau.
Ja.
Habe ich immer noch nicht angefangen, aber es ist auch so Detective-mäßig, oder?
Ja, aber es ist irgendwie noch. Es ist noch mehr als das. Es ist halt es ist einfach. Das verstehe ich wirklich nicht, warum ihr das noch nicht geguckt habt, weil das ist einfach, das ist so Comfort einfach.
Das brauche ich eigentlich in meinem Leben.
Also du hast irgendwie River Cartwright als jungen angehenden MI6-Agenten, also spielt in London. Und der hat am Anfang so eine kleine Panne in seiner Karriere und kommt dann zu den Slow Horses. Ah, und die Slow Horses sind so die ausgesonderten Agenten, die halt irgendwie so nicht so geil sind, weil sie Slow Horses sind.
Hitchcock und Scully von
genau.
Brooklyn Nine-Nine.
Aber ja, so ein bisschen, genau. Ja, genau. Und die werden angeführt irgendwie von Jackson Lamb, den man quasi durch den Screen durchriechen kann.
Oh, der ist aus der von Gary Oldman, der Charakter? Ja. Okay.
Und da ist, also das ist schon mega geil. Dann hast du lauter andere Slow Horses, die auch schon total mega sind, weil die halt einfach alle so geile Charaktere sind. Dann hast du lauter so Sachen, wo du so denkst, irgendwie River Cartwright zum Beispiel rennt die ganze Zeit. Ist richtig geil. Ihr müsst mal drauf achten, wie viel der rennt in dieser Serie. Dieser Schauspieler muss einfach so fit sein, weil er einfach die ganze Zeit immer nur von
A nach B rennt. Ist auch nur vom Laufband
die ganze Zeit. Und nee, die sind schon richtig Außendrehs irgendwie und so. Aber ja, also es ist super quirky, es ist super nicht das, was man erwartet, wenn man sagt irgendwie, okay, ich schaue jetzt so eine Agentenserie, sondern die sind halt alle ein bisschen, die sind halt auch wirklich schlecht. Okay. Die Serie macht sich nicht über sie lustig, so, sondern es ist halt schon ernst und die haben auch ernste Probleme oft in ihrem Leben und das ist halt genau der Grund, warum sie dann bei den Slow Horses halt gelandet sind und so. Aber es ist halt auch lustig manchmal.
Okay, das klingt eigentlich ganz funny.
Vielleicht ist der nächste Pick auch manchmal ganz lustig. Kommen wir zu unseren ersten Plätzen. Lisa, bei dir ist es Agatha All Along, Disney Agatha. Plus von Jack Schaefer. Und ich habe da eine schöne Zusammenfassung mir aufgeschrieben. Oha. Die suspendierte Polizistin Agnes wird zu einem mysteriösen Mordfall gerufen. Ja. Und natürlich geht es in Agatha All Along nicht um eine Polizistin namens Agnes.
Hat Chatty das vorgeschlagen als Zusammenfassung?
Nee, aber ich habe so die erste Folge geguckt und war die ganze Zeit so, was ist das? Was gucke ich hier? Wieso ich da? Und es ist wirklich sehr witzig, dass du, also ihr wusstet jetzt wahrscheinlich schon vorher, weil ihr WandaVision ja auch geguckt habt, aber so dieses so, okay, irgendwas stimmt hier nicht und auch wie das Catherine Hahn spielt.
Du kanntest sie gar nicht dann als Figur?
Nö. Also ich hab mir vorher witzig. Recaps angeguckt. Um da reinzugucken. Ja, das war richtig witzig. Ja, sag mal, warum ist es denn deine Platz 1 Serie?
Also, erstmal sage ich nur ein Wort, Catherine Hahn. Ich weiß nicht, irgendwie ist es so entstanden auf einmal in meinem Leben in den letzten 2 Monaten, dass ich ständig über Catherine Hahn rede. Ist es die neue Kate Blanchett? Man weiß es nicht.
Maybe,
ja. Ja, nee, also ich habe wirklich die Serie angefangen, also ich wollte die eh schon schauen, da hat Laura die ganze Zeit von Agatha erzählt und ich so, okay, wenn Laura...
Ich habe sie so schon krass, zweimal komplett durchgeschaut zu dem Zeitpunkt.
Und dann war ich so, okay, jetzt fange ich sie an zu schauen und war so, oh mein Gott, das ist richtig gut, das ist so wirklich so eine Serie, was ich zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr hatte, wo ich mich einfach... Also es ist nicht so, als wenn ich mich auf andere Serien nicht freuen würde, aber ich habe mich irgendwie anders drauf gefreut und es war wirklich wieder so ein... Es ist einfach so ein cooles Serienerlebnis. Und ich hatte total Spaß mit den Figuren, ich hatte Spaß mit der Geschichte. Und
Entschuldigung, vielleicht, ich war vielleicht mit meiner Prämisse ein bisschen zu, habe mich zu sehr gefreut. Vielleicht muss ich sag's nochmal ganz kurz. Also das Ganze spielt halt 3 Jahre nach WandaVision. Ja. Und wie ihr alle wisst, zwinker, zwinker, Agatha war eben 3 Jahre lang in Wandas Hex gefangen. Und durch die Ereignisse von Doctor Strange in the Multiverse of Madness wacht sie jetzt aus dieser Gefangenschaft langsam auf. Und ich glaube, das darf man auch sagen, so dass ihr Ziel ist quasi ihre Magie, ihre magischen Fähigkeiten wiederzubekommen.
Ja.
Genau.
Das
und
ist korrekt.
Deswegen begibt sie sich auf die Witch's Road. Und
Das ist das Coole an der Serie. Es ist hexenmäßig und wir lieben ja Hexen.
Ja.
Und das finden wir alle gut.
Ja.
Und vor allem mit Catherine Hahn jetzt, da muss ich echt sagen, ich finde in der Serie, da sie ja auch die Protagonistin jetzt ist, sie kann ja richtig, richtig gut witzig spielen und diese quirky Charaktere, aber sie hat auch nochmal in der Serie total so die Möglichkeit, ihre ernstere Seite zu zeigen und auch emotionale Seite. Und man erfährt ja auch über, das will ich mal Catherine Hahn sagen, über Agatha, einfach noch mal viel mehr Sachen. Man bekommt so Hintergrundgeschichte, man erfährt, warum sie eigentlich so ist, wie sie ist. Und sie ist ja auch so eine Antagonistin. Ich weiß, manchmal beschweren wir uns ja auch darüber, dass jetzt alle Bösewichte irgendwie so eine tragische Backstory kriegen. Aber ich finde, sie war ja eigentlich nie so richtig eine Bösewichtin. Sie war ja, also okay, in WandaVision eigentlich schon, aber ich finde irgendwie, sie war so, jetzt in Agatha.
Sie so war halt so fun. Also es gibt halt Bösewichte, Bösewichtinnen, die sind so wie Dolores Umbridge, die willst du einfach nur hassen. Und dann gibt es halt so jemanden, ich meine, das wollte ich dich eigentlich auch noch mal fragen, weil ich meine, sie ist ja eigentlich schon super böse. Also sie bringt halt, keine Ahnung, Mini-Spoiler, einen Hund um in WandaVision. Ja, okay. Dann das weiß ich nicht, bringt sie auch das Blut von Kindern oder so? Also zumindest sagt sie das, erzählt sie das so. Aber warum finden wir sie trotzdem so toll? Sie ist
wahrscheinlich
halt super,
weil sie witzig ist.
Weil sie charming ist.
Ja. Sie ist halt so ein charismatischer Mensch.
Ja, total.
Ne? Ja, okay, in WandaVision war sie schon ziemlich böse, aber jetzt mit den neuen Informationen, die wir auch nach und nach über sie kriegen und so, ist sie ja eigentlich, in manchen Fällen merkt man ja schon, dass sie nicht eindeutig böse ist irgendwie. Ich finde, das ist so eine moralische Grauzone, dass man sich selbst auch dann fragt so, okay, was ist denn jetzt meine Meinung zu ihr? Ich habe jetzt diese Hintergrundgeschichte, aufgrund dessen ich schon sagen würde, okay, diese Entscheidung, die sie jetzt trifft, kann ich aus der Perspektive irgendwie nachvollziehen. Mhm. Und das fand ich spannend.
Also ich finde, das ist auch so ein bisschen ja bei Wanda so. Und sie ist ein total ambivalenter Charakter. Also du kannst alles, was sie macht, kannst du als Bösewichtin erzählen. Und genau das weiß sie auch als Charakter und spielt auch damit. Und zieht sich den Schuh auch teilweise an und sagt dann so, ja, ich bin auch so die Bösewichtin. Ihr habt mich in der Rolle gecastet, dann spiele ich die Rolle. Und dann wird das aber ganz oft so ein bisschen gebrochen und du merkst dann halt, ach so, da steckt vielleicht noch mehr dahinter. Und dann macht das halt, finde ich, total Spaß, weil dann bist du so, dann bist du halt irgendwie so nah im Charakter und willst halt wissen, okay, was steckt denn da jetzt dahinter? Ist sie denn wirklich die Böse? Ist sie wirklich immer nur schlimm gewesen, ihr ganzes Leben lang? Und oder ist das die Geschichte, die sie auch allen erzählt, um sich eigentlich auch vor was zu schützen? Und wenn ja, vor was will sie sich denn schützen? Und das ist das Mystery irgendwie schon alleine an dieser Serie.
Und ich finde auch jetzt cool, dass das alles in diese ganze Hexengeschichte eingebettet ist. Weil, also erstmal Hexen, halt Slay. Aber auch, ich finde, es ist halt eine spannende neue Ecke im MCU, das so aufzumachen mit dieser ganzen, diesem Coven, wie heißt denn das?
Hexenzirkel,
genau. Und diese Gruppe, ich finde diese Dynamik von dieser Gruppe von Frauen, die ja sich erstmal auch gar nicht so wohlgesonnen sind, finde ich halt total spannend. Und es wird ja auch mega aufgegriffen als Element, vor allem, wenn man sich jetzt so anguckt, da kann Laura dann vielleicht auch noch mal was zu sagen, so diese ganze Geschichte von Frauen und Hexen und dass Frauen als Hexen so geframed worden sind, das ist ja so eine, das steckt ja sehr tief so in der Geschichte drin und ich finde irgendwie, dass aus dieser Dynamik dieser Frauen, die zusammenkommen, dann irgendwie auch so eine coole Power entsteht, die sich dann durch diese Serie durchträgt und dann ist sie auch noch witzig und die Figuren sind toll.
Naja, ich finde das halt so schön, dass die Serie genau damit spielt, irgendwie mit so einer unterbewussten Ebene und die dann aber auch ins Bewusste rausholt immer wieder, dieses, okay, Frauen über die Jahrhunderte hinweg, die als Hexen bezeichnet worden sind, was steckte da eigentlich dahinter? Also welche Dynamiken waren da eigentlich am Werk? Also ich glaube, das haben wir ja alles irgendwie schon irgendwie auch vielleicht mal irgendwie in der Schule oder auch überhaupt in der Popkultur natürlich erzählt bekommen, dass es ganz oft eben die Heilerinnen sind, die dann halt irgendwie geframed worden sind als Hexen. Dass du aber eben auch ganz oft Frauen, die halt einfach irgendwie sich nicht in die Gesellschaft aus Gründen integrieren wollten, die halt im Haus im Wald mit ihren Katzen wohnen und halt die dann halt irgendwie dadurch halt diese Geschichte und diesen Stempel aufgedrückt bekommen und das aber teilweise dann halt eben auch genau eigentlich bewusst gewählt haben, weil das halt irgendwie in der Gesellschaft für sie anders nicht zu ertragen gewesen wäre, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und ich finde das halt so schön, dass die Serie so damit spielt. Also ich liebe es auch jedes Mal, wenn ich die Serie schaue. Ich glaube, ich habe sie jetzt viermal durchgeguckt. Ja.
Wow, okay.
Also ich habe sie jetzt habe ich sie einfach mal so wieder mal irgendwie geguckt.
Sie lief einfach so 24/7 bei Laura in der
Du kannst das voll gut, ich finde, die kann man tatsächlich voll gut an so einem kompletten Sonntag sich anschauen. Mhm. Also wenn man so einen Sonntag nicht rausgehen will, dann kann man sich die Serie richtig gut mal irgendwie geben. Weil das kommt genau hin, das sind irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie so 8-9 Stunden. Folgen. Genau. Ja. Die sind ja immer alle so irgendwie so 40 Minuten lang. Genau. Du hast, also es lohnt sich auch voll, irgendwie den Abspann anzuschauen. Weil da halt auch irgendwie total viel von diesen Referenzen irgendwie.
Es gibt so Collagen.
Genau, so. Mega, also mega geil. Und dann eben aber auch noch so dieses, dass du halt, dass die Frauen, also die Charaktere in der Serie sind sich dessen ja auch bewusst. Und es wird immer wieder, also es spielt immer so ein bisschen rein. Und da ist so ein Humor drin, da ist so ein Augenzwinkern drin. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das auch so viele, also vor allen Dingen Frauen und aber auch queere Personen angesprochen hat, weil du halt so ein, wie so ein Augen mit so einem Augenzwinkern auf die Gesellschaft schaust und so dieses, ne, das ist das, was halt in der Gesellschaft manchmal für uns ein bisschen schwierig ist und so, aber ist okay, I got you. Und das ist irgendwie, also man fühlt sich halt instant zu Hause und ist irgendwie in so einem Wohlfühl-Universum.
Ja.
Ja.
Also ich war sehr überrascht, weil ich habe in einigen Kritiken auch irgendwie so gehört, dass das halt so eine ist, die so sehr auf eine gewisse Zielgruppe zugeschnitten ist.
Ja.
Und eigentlich gehöre ich nicht zu dieser Zielgruppe, aber ich hatte trotzdem ziemlich viel Spaß mit den Folgen, die ich gesehen habe.
Ich glaube, es hat sich auch geändert. Also ich glaube, in den ersten Folgen waren noch viele Leute noch viel, viel skeptischer. Und dann irgendwann ist der Internetkonsens so ein bisschen umgeschwenkt zu, ach, das war ja irgendwie doch überraschend gut. So.
Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Musical-Serie, aber sie hat auf jeden Fall Musical-Einlagen, falls man sich daran stört. Jetzt nicht, aber ich glaube, weiß nicht, Lisa, du wirst langsam so zu einem Musical-Fan, oder?
Oh mein
so,
Gott,
so recht. Ganz langsam. So
kann man Musical-Einlagen sagen oder wird einfach nur ein bisschen rumgesungen? Ich weiß es gar nicht.
Ich finde auch, es wird einfach, es ist okay. Kein richtiges
aber Musical. Aber trotzdem, Fabian, es ist eine Theorie, die man durchaus im Raum stehen lassen könnte,
ja.
Weil ich mochte ja dann auch Wicked, also vielleicht ist es jetzt die Ära, in die ich eingetreten bin.
Ich finde, bei Musical ist ja das, was gesungen ist, erzählt die Handlung.
Deswegen mochte ich Musicals ja auch immer nur so
halb. Und ich finde, bei Agatha ist es eher so, dass da, wenn gesungen,
in der Geschichte,
wird wegen etwas gesungen. Also das ist ein, also das ist quasi, gehört zur Handlung dazu.
Mhm.
Und nicht, es erzählt nicht die Handlung.
Okay, also kein Musical, aber, nee,
würde ich nicht sagen.
Ja. Aber es war trotzdem ein ziemlich catchy Song.
Ja, halt, also wenn ihr irgendwie jetzt gedacht habt, irgendwie so, ja, eine Serie über halt so mittelalte Frauen, keine Ahnung, interessiert mich nicht, gebt der Serie eine Chance, sie ist wirklich sehr, sehr witzig und macht viel Spaß. Dann kommen wir zu Lauras Nicht-Platz 1, Day of the Jackal auf Wow.
Wow.
Von Ronan Bennett. Das ist eine Adaption des Romans Der Schakal. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber der basiert auf einer wahren Begebenheit.
Oh.
Nämlich die rechte Terrorbewegung OAS, die will 1962 den Präsidenten Charles de Gaulle durch Attentäter ermorden. Und naja, also Laura, spielt das in der Serie auch eine Rolle? Eigentlich nicht so wirklich, oder?
Also der Anfang ist schon dann, wenn dann daran ange...
Ja, also es ist nicht Charles de Gaulle.
Mhm. Okay.
So, aber, also du hast die Serie gar nicht geguckt,
ne?
Und du hast die...
Ich hab die ersten beiden Folgen geguckt.
Okay, alles klar. Also es wird schon am Anfang, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Spoiler, sondern es geht los mit einem Anschlag auf einen Politiker, auf einen deutschen Politiker, und das Gute daran ist, dieser Politiker ist irgendwie mit seinen Wahlplakaten und seinen Slogans irgendwie so ein bisschen AfD anzuordnen.
Das war wirklich gruselig. Ich habe das angefangen zu schauen. Ich zu Laura so, was passiert da? Das ist viel zu nah an der Realität gerade.
Das ist richtig hardcore. Und vor allen Dingen, also es ist auch so eine, diese Wahlplakate, es ist so eine Mischung aus AfD und CDU.
Ja, voll.
Also, ja. Schwierig. Also, ja. Sollte man jetzt sich vielleicht zur Wahl nochmal. Nein. genau, der Jackal ist eben jemand, der halt einfach sehr gut schießen kann. So, darum geht's in der Serie. Und gespielt wird er ja von Eddie Redmayne. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Moment. Ja, nee, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört von Leuten, wenn ich gesagt habe, ich fand die Serie echt geil, dass sie dann gesagt haben, wow, aber Eddie Redmayne, den mag ich ja gar nicht.
Ja, ich habe ja auch zu dir gesagt, ich bin mir immer nicht so sicher mit Eddie Redmayne, weil ich habe tatsächlich auch jetzt einige Filme mit ihm geschaut und ich finde, er hat ja irgendwie so diesen, ich weiß nicht, auch wenn er jetzt in der Serie anders spielt, er hat immer dieses ein bisschen so, diese bestimmte Art zu reden oder die bestimmte Art von Mimik, wo es auch so ein bisschen schnell in so eine Awkwardness rutscht und ich finde, das passte perfekt für Newt Scamander bei Fantastic Beasts, für den Film passt das richtig, richtig gut, meiner Meinung nach. An die anderen Filme, ich hatte, was habe ich denn noch geschaut?
Aber der ist so ganz anderes als Newt Scamander in der Serie.
Nee, das stimmt, aber trotzdem habe ich halt so, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe auch gedacht, okay, umso länger die Serie voranschritt, habe ich gedacht, umso mehr gewöhne ich mich an ihn in diesem Charakter.
Er ist speziell, also das gebe ich dir.
Aber ich weiß, also es ist immer so ein bisschen so, ja, ich weiß, also ich würde auch gar nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich weiß immer nicht so, ob ich in diesem bestimmten Vibe so, ob ich da Fan von bin. Aber ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt hier The Danish Girl noch mit ihm geschaut und The Theory of Everything, ist das auch mit ihm?
Ja.
Und da war es jetzt halt quasi nicht so wie in Fantastic Beasts, aber halt auch noch nicht so dieses eiskalte, kalkulierte, so diese Art von ihm habe ich jetzt noch nicht, diese Art Rolle habe ich noch nicht gesehen. Ich bin auf jeden Fall voll bereit, weiter zu gucken und zu sehen, wie sehr mir Eddie Redmayne da so noch ans Herz wächst, quasi.
Also ich finde, also ich mag ihn grundsätzlich aber jetzt in der Serie im Speziellen, weil er, der macht, also sein Schauspiel funktioniert sehr viel über Mimik. Und er hat ein Talent dafür, tatsächlich, wenn er zum Beispiel jetzt in der Serie in Killer-Mode geht, du siehst das, wie das runterfährt über sein Gesicht. Und ich habe sowas selten gesehen, dass ein Schauspieler sowas kann. Das ist so krass. Und die Augen werden tot. Der geht so voll in diesen Modus rein. Und du siehst einfach, so viel einfach irgendwie bei ihm im Gesicht. Und ich mag das total gerne, weil ich finde, das ist halt irgendwie auch so eine, also es ist halt Schauspielkunst. Das
Anti-Animationsphänomen.
Ja, total. Das Anti-Animationsphänomen, das stimmt. Und also ich habe ihn in der Serie total genossen. Und ich fand aber auch, also die Serie gewinnt dadurch, dass du so einen sie wird ja irgendwie im Original, das ist ja irgendwie nicht ganz so, aber er hat ja eine Gegenspielerin, die jetzt wieder irgendwie hier bei MI6 arbeitet. Also wir ist wieder auf der anderen Seite die Agentin, Bianca. Und die werden
gespielt
ja
von Lashana Lynch.
Genau. Und die werden ja die ganze Zeit gegenübergestellt. Und es gibt auch so ein total ikonisches Bild in der, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge, wo sie quasi irgendwie erst hinter so einer Spiegeltür. Und dann sie, also aber sie sieht
so buchstäblich der Spiegel von ihm, oder?
Genau, und sie, und das ist halt das Geile, weil die das halt einfach so smart machen, weil zum Beispiel in den ersten paar Folgen, sie ist ja theoretisch, dadurch, dass sie die Agentin ist, ist sie ja die Gute eigentlich. Ne?
Hm.
Aber.
Er muss, ja, oder geht aus.
Sie wird nicht so gezeichnet in der Serie. Die macht so viele Sachen in der Serie, wo du denkst, shady.
Das ist so, ich habe dich auch wieder gelivetextet, als ich die Sachen geschaut habe. Und ich war so, Laura, ich komme nicht damit klar mit diesem Handlungsstrang um die Prinzessin und hier Lady of the Veil. Ich vergesse mal ihren Namen. Ja. Und das ist sowas, es ist so diese Art von Handlung oder diese Art von Emotionen, die da aufgebaut werden. Ich will jetzt nicht spoilern, aber das kann ich mir ganz, ganz schwer angucken.
Ja, ich auch. Also, und das fand ich halt aber so geil, weil das halt wieder, da sind wir wieder bei Ambivalenz.
Ja.
Dass du halt irgendwie, du hast einen Frauencharakter, der nicht gut ist, eigentlich. So auf dem, also weder auf dem Papier noch sonst irgendwo. Ist einfach kein, und trotzdem steht sie ja auf der richtigen Seite des Gesetzes, theoretisch. Mhm. Und theoretisch müsste man ja eigentlich wollen, dass sie ihn so schnell wie möglich fängt. So.
Aber das gerät in den Hintergrund mit den Sachen, die sie macht.
Genau.
Mit einer Figur, die eigentlich auf dem Papier gar nicht so gut ist, aber genau. Wo man dann wiederum sie als besser wahrnimmt.
Genau. Irgendwie. Und das ist halt das Geile. Das ist so viele, du hast einfach so viele Ambivalenzen und so Ebenen da drin. Und ich genieße sowas immer total, weil ich dann immer so denke, ja, geil, niemand ist gut, niemand ist böse. Und bei ihm ist es am Anfang so, er wird dann halt irgendwie auch so noch in seinem Familienkontext, also beide werden im Familienkontext auch gezeigt. Mhm. Also sie hat eben auch eine Tochter, er hat einen Sohn, beide sind verheiratet und das wird halt die ganze Zeit gegenübergestellt. Und wie gesagt, sie kommt am Anfang, kommt sie richtig scheiße dabei weg, weil du die ganze Zeit so denkst, okay, krass. Und es spielt halt auch wieder mit diesen ganzen Frauen und Karriere. Ne? Und also auch das ist halt so wieder so ein Ding irgendwie, wo, also was halt Spaß macht, weil das halt so komplex ist. Und bei ihm hast du halt genau das, wo du halt so denkst, oh, der ist ja fast schon sympathisch. Ich will ja eigentlich, dass er vor allen Dingen dann auch diesen Politiker, ich habe jetzt kein Problem damit, dass er den umbringt. Das ist doch, lass den schießen.
Aber da gibt's ja auch dieses Phänomen, ich glaube, da gibt's jetzt auch einen Namen für, den ich gerade vergessen habe, das so beschreibt, dass man das sozusagen gut findet, so einer Figur zuzugucken, wie sie quasi so unbesiegbar ist und dann quasi so verfolgt, wie sie so quasi durch bestimmte Handlungen dann alle anderen austrickst und dass man sich daran so erfreut, dass sie quasi so diese krassen Skills hat und so.
Ja.
Und das ist ja bei ihm jetzt, wie weit ich geguckt habe, auf jeden Fall auch der Fall. Man fragt sich ja trotzdem im Hinterkopf immer, wie lange kann er die Leute noch so gut überlisten?
Genau,
wann wird gibt's da ein Wort dafür? Oder?
Ich glaube, ja.
Ach so, okay, ich nenne das mal Competence Porn, aber
ja, ich dachte irgendwie, es gibt ein Wort dafür und jemand von euch sagt das jetzt. Nee, vielleicht habe ich auch nur dieses Wort hören gehört,
ja.
You know what I mean. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde auch weiter gucken und meine Mutter ruft mich an. Ich habe anscheinend nicht in Flugmodus eingeschaltet.
Ich musste ein bisschen grinsen, als du das von der Polizistin erzählt hast, weil da kenne ich so ein bisschen ein Muster. Ich zitiere jetzt Agatha All Along, irgendwie wäre das wenn eine Polizistin gut in ihrem Job ist, dann darf sie kein gutes Sozialleben haben oder so.
Genau, ja. Naja, also bei Agatha wird ja genau das ja auch wiederum thematisiert und das ist ja auch, also da sind wir wieder irgendwie bei Jodie Foster in True Detective, wir sind bei Gillian Anderson in The Fall, wir sind bei, was hatte ich vorhin noch als Beispiel? The Fall und,
Das andere, Mare
of Easttown. Genau, Kate Winslet. Das sind diese ganzen, man kann das zusammenfassen, dass ich das halt liebe, wenn das passiert. Das sind die Serien, die ich halt am liebsten gucke. Weil ich mag es einfach. Ja, die darf nicht gut im Sozialleben sein.
Vielleicht auch, wenn jemand gut in seinem Job ist und dann noch so ein krasses Sozialleben hat, dann wird man auch einfach neidisch.
Das ist vielleicht. Dann ist bestimmt die Ernährung nicht so gut oder so.
Ja, genau.
Es gibt auch dieses Dreieck, man kann nicht alles haben.
Ja, genau.
Nee, aber es ist ja auch dieses, also es ist ja grundsätzlich immer irgendwie das, woran Frauen ja auch irgendwie so gemessen werden, so, dass sie halt irgendwie dann irgendwie die sozialen Kompetenzen eigentlich haben müssen und deshalb ja im Privaten irgendwie, wenn sie erfolgreich im Job sind, trotzdem auch irgendwie sexieren müssten eigentlich. Und wenn sie es dann nicht tun, dann wird halt ganz schnell auch mit dem Finger drauf gezeigt. Und ich finde das halt irgendwie erfrischend, wenn halt solche Charaktere irgendwie sich über unsere Leinwände irgendwie tummeln, weil ich halt irgendwie in meinem privaten Bereich sehe, wie Leute daran halt irgendwie ständig irgendwie zerbrechen an diesem, du musst in allem gut sein. Und ich finde es halt geil, wenn es dann halt gezeigt wird und ich so, nee, aber es gibt genug, also die meisten Leute sind nicht in allem gut. Und das ist halt einfach, das ist halt das Leben so. Und ich finde es, also es ist gut, das gezeigt zu bekommen.
Damn.
Die zweite Staffel ist übrigens auch schon offiziell bestätigt. Also rundherum Empfehlung von Laura. Und es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Kommen wir dann zu meinem ersten Platz, nämlich Squid Game Staffel 2 auf Netflix von, entschuldige mich schon mal für die Aussprache, Wang Dong-hyuk. Ich war ganz erstaunt, als ich in einem Interview mit der Variety gesehen habe, dass er wohl nie vorhatte, eine zweite Staffel zu machen, weil der ganze Prozess des Schreibens, Produzierens und Regieführens so herausfordernd war. Weil, ich weiß nicht, ihr habt die erste Staffel geguckt.
Ja.
Und die endet auf so einem Cliffhanger, wo eigentlich klar ist, okay, es muss weitergehen und du weißt auch sofort, wie es weitergeht. Und deswegen fühlte sich das so wie so eine natürliche Weiterführung
vielleicht
an.
Vielleicht hat er die Story und hat geplant, es weiterzumachen, aber dann kam halt dieser Produktionsprozess. Sind ihm nicht irgendwie alle Haare ausgefallen oder Zähne ausgefallen?
Die Zähne sind ihm ausgefallen oder so, ja.
Und dann dachte er zwischendurch so, okay, fuck, ich will eigentlich nicht mehr weitermachen, aber die Idee ist da. Vielleicht war das
die
so.
Idee ist da. Also worum geht's in der zweiten Staffel? Ki-hun, der Sieger aus der ersten Staffel der Squid Games, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Spiele endgültig zu stoppen, auch wenn das bedeutet, dass er sich erneut einschleusen muss. Die Kritiken, oder ich will nicht sagen alle Kritiken, aber einige, die ich gelesen habe, die waren jetzt nicht so gut, nicht so top. Dementsprechend waren so meine Erwartungen, als ich an die zweite Staffel rangegangen bin, waren jetzt nicht so. Aber die ist immer noch richtig, richtig gut, die zweite Staffel. Und einer der Gründe ist, klar, es geht wieder um die Squid Games, wieder um diese tödlichen Spiele, aber es gibt immer noch genug Twists, die das Ganze interessant machen. Zum Beispiel eine Änderung zu den vorherigen Spielen. Jetzt wird nach jeder Spielrunde abgestimmt, automatisch abgestimmt, ob sie weitermachen sollen oder nicht. Und auch das Besondere, das bereits angehäufte Geld würde bei Beendigung ihnen, also an die Überlebenden ausgezahlt und nicht mehr an die Hinterbliebenen der Toten, wie das noch in der ersten Staffel war. Also das heißt, die haben noch mehr eigentlich einen Anreiz, aufzuhören.
Sie machen es trotzdem nicht.
Und sie machen es trotzdem nicht. Und ich finde, dass es so gibt, so an verschiedenen Stellen wird so an den Stellschrauben gedreht, damit das Ganze, weil sie haben, also ich denke mal, sie haben sich gedacht, okay, in der ersten Staffel war so ein bisschen so der Appeal, okay, erstens, was für grausame Spiele haben die sich einfallen lassen, die Macher da im Hintergrund? Und zweitens, wer wird die Spiele überleben? Und ich glaube, sie haben sich so bewusst gemacht, das können wir in der zweiten Staffel nicht nochmal machen. Also das funktioniert
nicht. Das war auch so ein bisschen meine Angst. Deswegen, ich habe jetzt bis jetzt auch nur eine Folge geschaut, dass ich halt dachte, wie wollen sie denn das jetzt quasi, also ist es dann das Gleiche nochmal?
Genau.
Da muss es ja noch mehr drumherum geben, weil sonst gucke ich ja quasi Staffel 1 nur 1. in 5, anders.
Ja. Genau. Ja. Und das, finde ich, ist so einer der Twists, dass du eben nicht fieberst so, oh Gott, wer überlebt jetzt, sondern so, schaffen sie es, die Spiele zu stoppen oder nicht. Und das ist, finde ich, fast genauso effektiv, wenn nicht sogar mehr. Und was mir auch so viel Spaß gemacht hat, ich habe das Ganze, ist jetzt keine Einsicht, die ich jetzt irgendwie exklusiv habe, aber das Ganze ist ja eine Allegorie auf den Kapitalismus. Und wenn du es konsequent so siehst, werden auch viele Mechaniken dargestellt, die das Ganze, die den Kapitalismus eben so effektiv machen, aber auch so mörderisch. Weil was ich eben auch so witzig fand, also von den Wächtern und dem Frontmann wird ja immer wieder betont, dass die Spiele fair seien, jeder hat eine Chance. Aber es ist einfach gelogen.
Ja.
Also die sind nicht fair, die sind
manipuliert. Allein schon, weil er zurückkommt, er kennt doch schon alles auch.
Ja, das meine ich damit nicht. Also die Spiele an sich sind so designt, dass du zum Beispiel auch einfach nur Pech haben kannst und du bist halt tot. Und auch, ist jetzt ein kleiner, nee, ist eigentlich kein Spoiler, also ebenfalls perfide. Wir denken ja, so, es wird abgestimmt, so, warum haben die das eingeführt, sind die blöd, weil die wollen ja, dass die Spiele weitergehen. Aber nein, es ist ja ebenfalls das perfide, denn wer nimmt denn an diesen Spielen teil? Das sind vor allem Leute, die Wett- und Spielschulden haben. Und natürlich sind solche Menschen anfällig dafür, noch einfach nur ein Spiel noch mal zu machen. Komm, eine Runde können wir noch, ja? Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Jetzt haben wir schon so viel Geld. Jetzt eine Runde machen wir noch. Und das hat einfach so einen Sog auch, dass du, so wie so ein Verkehrsunfall tatsächlich, also Verkehrsunfall in Zeitlupe. Also es wird immer furchtbarer, aber du bleibst irgendwie dran.
Ja,
krass. Ja. Viele waren auch vom Ende frustriert, habe ich gehört, weil das Ganze endet auf einem krassen Cliffhanger.
Okay.
Aber ich fand das nur, also das Ende ist nur konsequent.
Aber man wusste doch auch schon, dass es eine dritte Staffel.
Eben, deswegen finde ich, kann ich auch hier wieder die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Klar, es ist ein Cliffhanger, aber wir müssen jetzt nicht 2 Jahre warten auf die dritte Staffel. Sondern
vor allem, seit wann beschweren sich Leute über Cliffhanger?
Ja, also, ich weiß es auch nicht.
Was ist denn das
also,
für eine Neuheit?
Sie haben halt die zweite
Cliffhanger, die Spoiler.
Also sie haben halt die zweite und die dritte Staffel direkt hintereinander gedreht. Das heißt, die ist auch schon fertig.
Ist nicht sogar die letzte Staffel?
Und
auch?
Es ist die dritte und finale Staffel, genau. Die wird vermutlich ab Sommer 2025 auf Netflix kommen. Ich habe ein bisschen Angst, denn sie haben vieles versprochen. Die sollen noch krasser werden als die zweite. Okay. Ja, das ist mein Platz 1. Also du bist nicht ganz durchgekommen, ne?
Hast du gedacht? Ich habe irgendwie auch erst angefangen. Ich war über Weihnachten nicht so im Mord- und Totschlag-Modus.
Ja, gut, irgendwie. Kann ich verstehen, ja.
Dann war ich letztens so, ach ja, das ist ja passiert. Da muss ich irgendwie auch nochmal weiter gucken.
Ja.
Aber ja, ich fand die erste Staffel halt auch schon krass, einfach durch diesen Gegensatz von diesem Kinderspiel mit dieser krass bonbon-bunten Kulisse und dann diesem ganzen Gesplatter irgendwie. Und dass es halt eben diese Allegorie ist auf den Kapitalismus. Also ich bin auf jeden Fall, ich habe jetzt ja wie gesagt angefangen schon zu schauen und da war ich, also erstmal musste ich googeln, was überhaupt nochmal passiert ist und wer diese ganzen Leute nochmal sind und dann war ich wieder so, ah ja, okay. Aber jetzt habe ich schon auch Lust weiter zu gucken.
Aber Fall. Ich finde, man kommt auch gut rein, weil, ja, ne? Also klar, du hast halt Kihun, die Hauptfigur der ersten Staffel, das sollte man eventuell noch wissen, dass der halt die Spiele gewonnen hat, aber ansonsten kommt er halt neu in neue Spiele dazu mit ganz neuen Spielerinnen und Spielern. Die werden alle neu eingeführt, deswegen ist es, glaube ich, muss man gar nicht so viele Recaps gucken.
Ja, die eine Figur.
Es gibt eine Figur, ja gut, aber das, ich weiß jetzt nicht, welche Figur du meinst. Es gibt 2 Figuren, die zurück.
Es könnte eine noch, ich glaube, es ist ein Spoiler, wenn ich sage.
Es gibt mehrere Figuren, die zurückkommen, aber bei einer Figur zum Beispiel hatte ich das auch komplett vergessen.
Ja, genau, vielleicht müssen wir gleich mal gucken, wenn wir nicht mehr filmen.
Ja.
Weil ich habe ihn nämlich auch, die Figur, komplett vergessen und war so, oh ja, stimmt.
Der. Ja, also, aber ich finde, es waren jetzt auch schon ein paar Jahre dazwischen und es funktioniert trotzdem. Laura, du hast es nicht geguckt. Mhm. Warum hat dich das nicht gecatcht? Warum hat dich Squid Game nicht gecatcht in der ersten Staffel?
Ich weiß nicht, ich habe die erste Staffel nicht zu Ende geguckt. Also es hat mich irgendwie wirklich, ich kann es dir noch nicht mal sagen, was mich nicht gecatcht hat. Hm. Ich bin irgendwie nicht so richtig reingekommen und dann habe ich es vergessen.
Lag es vielleicht auch so, ich weiß nicht, hast du es auf Englisch oder auf Deutsch geguckt oder auf Koreanisch?
Auf Koreanisch mit Untertiteln.
Okay.
Ich auch.
Ja, weil, okay, krass. Ich muss gestehen, ich habe es auf Deutsch geguckt. Ich weiß, ein bisschen ein Heuchler bin ich da, weil wir sagen ja immer, ja, nur OV ist Wahres.
Das habe ich aber bei hier Haus des Geldes habe ich auch auf Deutsch geguckt, weil ich irgendwie an so einem müden Tag angefangen habe, auf Deutsch zu gucken, weil ich nicht so im Lesemodus war. Und dann habe ich mich an die deutschen Stimmen gewöhnt und war so, ja, okay, das muss jetzt durchgezogen werden.
Also wir wissen ja alle, dass du so ein großer Fan bist, Schauspielerinnen und Schauspielern bei der Arbeit so zu gucken. Und ich habe halt gedacht, vielleicht, weil du es auf Deutsch geguckt hast oder auf Englisch, war da so der Disconnect, weil das nicht die Originalversion war?
Nee, ich glaube, aber es kann auch echt was damit zu tun haben, dass ich auch zu faul war, dann weiter zu lesen, so. Und dass das dann irgendwie genau, ich dann an meiner eigenen Ambition irgendwie auch gescheitert bin und gemerkt habe, okay, das ist jetzt
immer hingucken oder mindestens jeden zweiten Satz, so.
Naja, und vor allen Dingen ist es schon auch noch mal, also du verpasst ja schon auch Sachen, wenn du immer noch mitliest, auch wenn du relativ schnell natürlich Untertitel lesen kannst. Verpasst du trotzdem auch immer irgendwie was. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmte Serien, bei denen funktioniert das eher. Also ich gucke zum Beispiel, ich gucke ja total viele norwegische und schwedische Serien.
Kein Wunder, dass du True Detective mochtest. Das ist doch auch so Nordic Noir oder wie es heißt.
genau, und da gucke ich es eigentlich auch dann irgendwie immer im Original mit Untertitel. Und die reden aber nicht so viel.
Dann geht es
ja, okay, ja.
Aber ich glaube, so Koreanisch ist das nicht auch so eine Sprache wie Deutsch, dass halt total viele Wörter es gibt und total viel, so es lange braucht, um einen Satz zu sagen, der im Vergleich auf Englisch eigentlich kürzer wäre.
Maybe, ja.
Maybe.
Aber wie gesagt, manchmal ist das auch einfach Geschmackssache und man feiert irgendwas nicht so, ne?
Ja. Man muss vielleicht auch dazu sagen, ich meine, das ist halt eine koreanische Serie, also eine asiatische Serie. Und in Asien, die haben halt ein anderes Verständnis von gutem Schauspiel. Mhm. Während in der westlichen Welt ist es ja eher so, also wenn es jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Theaterschauspiel, ich meine explizit Film- oder Serienschauspiel, du willst ja eigentlich so Schauspielern, dass es so wirkt, als wäre das natürlich oder als wärst du die Person, als würdest du das fühlen, was du gerade fühlst, während es im asiatischen Bereich eher so in dieses Theatralische reingeht.
So, also wirklich Theater eigentlich.
Ja, also sehr over the top. Also die spielen tatsächlich so wie Manga-Figuren teilweise oder wie Anime-Figuren.
Mhm.
Und da gibt es so, in der ersten Staffel gab es eine, deswegen sind die so teilweise auch ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Mhm. Es gibt da so eine Figur jetzt in der zweiten Staffel, der einer der Gangster, der so sehr so dieses Theatralische hat, so der auch so ein bisschen was Albernes. Also ich stelle mir den so manchmal so bei, ich guck gerade, mach gerade einen Rewatch von Breaking Bad und ich stelle mir den gerade so in der Breaking Bad Welt vor, im Breaking Bad Universum, das wäre sehr out of place. Aber weiß ich finde, das ist auch so, da kann man sich so dran gewöhnen. Und die Figuren, wo es drauf ankommt, die spielen das alles straight und ernst. Und deswegen finde ich das auch nicht so schlimm. Ja, vielleicht, ich meine, du guckst ja wirklich sehr viele Serien, vielleicht gibst du das Squid Game nochmal eine Chance.
Ich werde es auf jeden Fall dann in die dritte Staffel rauskommt. Ich glaube, da werde ich dann nochmal von vorne
also befinden. Also ich finde, es ist klar, es ist jetzt irgendwie ein bisschen, es ist jetzt nicht kein überraschender Platz 1. Also das war ein Phänomen, Squid Game, wegen der Ikonografie. Netflix hat nicht so viele ikonische Serien. Wegen der Story und wegen der krassen Gewalt. Aber ich finde, die zweite Staffel, auch wenn sie jetzt nicht mehr so das Neue hat, wie die erste Staffel, nicht diesen Novelty-Factor, ist sie trotzdem immer noch sehr gut und ein für mich verdienter Platz 1. Das waren jetzt unsere Top 3, also wieder jede Menge Serien, die wir da geguckt haben. Wie zufrieden wart ihr jetzt so mit dem Serienjahr 2024?
Also ich habe das Gefühl, dass ich zu dem Serienjahr gar nicht so viel sagen kann wie zu dem Filmjahr, weil ich nicht so viele Serien geguckt habe im Vergleich zu den Filmen und ich habe auch, muss ich sagen, also zwischendurch sehr viel Sport geguckt und sehr viel gelesen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass es eigentlich ein gutes Serienjahr war. Also wir hatten ja diese zwei, sag ich mal, so Blockbuster-Serien, so mit House of the Dragon kommt zurück, Rings of Power kommt zurück, die ja witzigerweise irgendwie dann hinter so anderen Serien, die vielleicht sogar kleiner sind, so ein bisschen zurückstanden. Mhm. Und ich finde aber drumherum, jetzt haben wir ja auch gerade gesehen, gab es voll viele interessante Sachen, also auch unterschiedliche, von den unterschiedlichen Plattformen. Ich glaube auch echt wieder viel Apple TV Plus. Und ja, also ich würde jetzt, also vom Gefühl her würde ich sagen, es ist echt viel Unterschiedliches dabei und auch viel qualitativ Hochwertiges. Also ich würde sagen, es ist eher Top als Flop.
Hm. Ja, ich glaube, also was ich halt merke, ist so diese Schere geht halt irgendwie mittlerweile auf. Es gibt halt diese qualitativ hochwertigen Serien und dann gibt's halt so diesen Content. Und ich glaube, der Content macht halt irgendwie echt irgendwie 80-90% aus. Und dann, also mir geht es schon auch so, also du sagst jetzt, ich gucke sehr viel, weiß ich gar nicht. Ich gucke, glaube ich, echt viel weniger mittlerweile.
Ich glaube, du fischst so die Sachen raus, was man wirklich machen muss, auch zwischen diesem ganzen, diesem ganzen Content mehr, muss man die Quality-Sachen so rausangeln.
Ja, Bewegung. Egal. Genau. Ja, also ich glaube, ich kann das auch nicht mehr mittlerweile einfach irgendwie so alle Maxton Halls der Welt irgendwie mir angucken.
Und trotzdem hast du es getan.
Ja, ich weiß, aber das war auch, war auch okay. Manchmal braucht man es auch.
Ich habe auch Popstar Academy komplett durchgeguckt auf Netflix und das war so eine Serie, wo es,
Ich habe jetzt auch Love is Blind Germany geguckt.
Muss man auch
und mal
machen.
Und mich extrem aufgeregt über die Reunion. Extrem.
Das habe ich immer noch nicht geguckt bis heute, Love is Blind.
Naja. Du guckst es, ne?
Nein, ich habe die erste Staffel geguckt.
Aber die amerikanische?
Die amerikanische, ja. Mhm. Ich fand es faszinierend. Ich fand es auch überraschend, dass ich dann dran geblieben bin. Mhm. Aber ich glaube, so eine Staffel reicht mir.
Die deutsche ist halt speziell, aber es ist halt einfach,
auf jeden Fall nicht in den besten Serien 2024.
Nee, das wird nicht in 2025 in den besten Serien landen. Das ist ja dieses Jahr jetzt schon gewesen. Aber es ist auch, Naja.
Bin auf jeden Fall gespannt, welche der Serien, die wir zu Beginn dieses Vidcast genannt haben, welche dann in unserer Top 3, der besten Serien 2025 landen werden.
Maxton Hall auf jeden Fall.
Wer weiß.
Nummer 1 nächstes Jahr.
Schaltet nicht nur nächstes Jahr wieder ein. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ist denn eure Lieblingsserie 2024 gewesen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Adrian Martin, Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.